einfach nur Liebe für hatte. Also
Working Man,
da fällt der auch
nicht
rein.
Zu vergessen. Genau. So, wo auch Liebe drin steckt, ist Nicole Kidman. Bam!
Bam! Hohe Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast mit Folge Nummer 104. Das macht. Nee. Scheiße, verkackt. 103. Ganz klar. Ja, ich bin da eine Woche gefehlt, dann schon hier mit dem Zählsystem völlig raus. Macht nichts. Jetzt ja wieder da. Beruhigt euch bitte. Geht alles seinen Gang. Wir haben den Mo heute mal noch zu Hause gelassen. Der zerrt noch so ein bisschen von letzter Woche, muss ich mal wieder regenerieren, ist vielleicht auch noch im Vorfeld noch mal zu hören irgendwie, wir wissen das noch nicht, aber Steven und Sandro sind mit mir. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ahoi, da sind wir wieder am Start. Ich frage mich immer noch, wie du halt bei einer chronologischen Folgenreihenfolge durcheinander kommen kannst. Aber gut, es sei dir vergeben, ja. Ich hoffe, dass du jetzt dann richtig bereit bist, hier die Folge durchzurocken, denn ich glaube, es wird so ein paar kleine Mini-Highlights geben. Ich bin mir ziemlich sicher.
Also ja. Ich finde ja, Ahoi fällt in die gleiche Kategorie wie Dufte, Steven. Also wirklich jetzt mal.
Was? Ne?
Ahoi, was kommt denn jetzt nächstes? Mahlzeit.
Moin.
Mahlzeit,
Stift
Jungs.
Stift raus, Mahlzeit.
Oh nein. Oh.
Habe ich heute auch auf Instagram so ein Reel gesehen von Klaas. Da sagt Joko zu ihm, oh, was sagt denn er? Auch so ein alter Männerspruch. Willst du mich verkohlen? Da dachte er, was? Verkohlen? Ich lag dich gleich ins Boxhorn. Kannst du mich mal am Abend besuchen? Und dann haut er so diese ganzen Dad-Joke-Dinger raus. Das ist echt gut.
Oh Mann, ey, Leute, wir sind voll auf dem Weg dahin. Das Schöne ist ja auch, um deiner Verwirrung nochmal die Krone aufzusetzen, Berg, wenn die Leute das hier hören, haben die ja einen Mo schon gehört. Aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt, wie wir das aufnehmen, ja noch nicht, weil der Speedberg, den ich mit Mo aufnehme, den nehmen wir erst morgen auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Aber der kommt eher.
Aber der kommt eher. Irre. Also ihr wisst, also wenn ihr das hört und nichts versteht, wir verstehen es auch nicht.
Also wir verstehen es selber nicht, wir reisen quasi hier durch die Zeit beim Erzählen.
Ja, genau. Inception war einfacher zu verstehen als die Verschachtelung unserer Folgenaufnahmen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind heute an dem Aufnahmetag, wo wir uns befinden, hat mein Kater Knut Geburtstag, er wird 17, alles Gute an der Stelle.
Ja. Knut, nur das Beste, du überlebst uns eh alle.
Ja, die kleine Fellfresse. Geht klar.
Berg, ja. Ich habe eine Frage an dich.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Also, kann ich falsch antworten?
Nö, du kannst jetzt sozusagen alles richtig rücken. Denn es gibt wirklich viel, dass ich zurzeit an Serienzeug gucken möchte und es ist schwer, mich zu entscheiden, was da so sozusagen als nächstes dran ist. Und meine Frau und ich, wir haben letztens die erste Folge The White Lotus geschaut und ich war ein bisschen unterwältigt von der ersten Folge. Also die hat mir nicht sonderlich viel gegeben. Also nicht so, dass ich sage, wow, was für eine geile Serie, ich muss unbedingt weiterschauen. Und ich möchte jetzt von dir wissen, ob das restliche Programm der Serie ähnlich ist oder ob das sich noch deutlich steigert, weil wenn es das nicht tut, werde ich auf jeden Fall andere Sachen schauen.
Also Sandro, ich habe es erkannt, das ist wirklich gut gewesen.
Ich meine, das ist Leute, doch der Grund, warum man das eigentlich guckt, oder?
Ja, und Leute, die dritte Staffel gesehen haben, haben jetzt Tränen im Knopfloch.
Das stimmt.
Also, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass es zwischen der Folge 1 und dem Rest irgendwie so einen deutlichen Qualitätsunterschied gab. Das kann ich mich nicht entsinnen. Ich war, glaube ich, sofort absolut hooked. Vielleicht ist es dann einfach nichts für dich, aber ich finde es halt fantastisch. Also, das ist vielleicht auch einfach dass es darum geht, reichen, ekligen Leuten dabei zuzugucken, wie sie reich und eklig sind, was vielleicht ja nicht so dein Ding ist.
Ja, also wir kommen auf jeden Fall nochmal zu ekligen Typen nachher nochmal. Das ist für mich generell immer so ein Problem, wenn Filme keine wirklich sympathischen oder keine Sympathieträger haben. Ja, aber da, also ich frag mich halt so, also was entwickelt sich da? Ich meine, ich könnte es herausfinden, indem ich einfach weitergucke, aber also das ist mir einfach zu einfach.
Wenn du jetzt darauf wartest, dass sich eine Story entfaltet, dann kannst du das gleich lassen. Weil wenn man eins sagen kann über alle Staffeln White Lotus, dann, dass du nicht sagen kannst, worum es geht. Das ist eher so eine Serie, die so einfach davon lebt, dass sie einen bestimmten Vibe hat.
Mhm. Naja, sie beobachtet schon. Also sie beobachtet den Mikrokosmos von Menschen in einem sozialen Gebilde, was wir nicht, wo wir halt die Beobachter sind, die durch das Schlüsselloch gucken, können wir mal fast sagen, so heimlich. Und das ist ein großes Schlüsselloch, was uns da gezeigt wird.
Weil, ja, aber es ist eben nur Interaktion der Leute, die da vorgestellt werden, und dann passiert halt währenddessen was. Aber es gibt eigentlich nicht so richtig so einen Anfang, wo jemand irgendwie ein Ziel hat und wo es dann hingeht, und im Verlauf passieren ganz viele Dinge währenddessen. Also, sondern das sind, eigentlich guckst du vielen Zufällen dabei zu, wie sie sich entwickeln. Jeder hat so seine kleine Story und sein Leben, mit dem er irgendwie klarkommt oder nicht. Und dann überschneidet sich das und führt zu so ein paar witzigen Zufällen unter den Figuren. Aber es gibt irgendwie keine so richtige Handlung.
Ja. Ich glaube auch unter dem Aspekt, Steven, ist die Frage fast bei mir besser aufgehoben, weil ich war ähnlich skeptisch wie du.
Mhm, also okay.
Der Berg hat das ja sehr gefeiert. Ich dachte, siehst du, habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich dachte eigentlich, du hast schon geguckt, aber Mo hat das ja auch gesehen, so rum war's. Und ich habe dann die erste Folge gesehen, war ähnlich unterwältigt. Und ich bin auch nach wie vor nicht der Riesenfan dieser Serie, aber ich kann mich ihres Suchtpotenzials, ich kann ihr Suchtpotenzial nicht abstreiten. Das entfaltet sich dann schon. Es ist wirklich auch für mich nicht so einfach, mit den Figuren zu routen. Tatsächlich ist es mir jetzt in Staffel 3 am leichtesten gefallen, weil es halt einfach sehr geile Charaktere hat, mit denen ich, in die ich mich besser reinfühlen konnte. Aber irgendwie, ich sag jetzt mal so, nach 3 Folgen hast du so eine gewisse perverse Neugier. Und das hat mich selber an mir genervt. Dass du so denkst, oh ja, komm, hoffentlich, oh komm. Das ist eigentlich sowas Niederes, spricht das in dir an, und dann fühlt man sich so ähnlich dreckig wie die Leute. Also, so kann ich das eigentlich nur so versuchen zu erklären. Und das hat irgendwie, und das aber alles mit diesem Hochglanz, das ist so eine Dissonanz, die es auslöst, die ist irgendwie faszinierend und einzigartig.
Ja, also du hast mich jetzt zumindest etwas wieder animiert, aber auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das tatsächlich einfach nicht meine Serie sein könnte. Aber ich glaube, es wäre unfair, jetzt halt dann wirklich schon komplett aufzuhören. Also ich denke, wir werden dann nochmal 2-3 Folgen schauen, und wenn das Gefühl dann ähnlich ist, dann werde ich da, denke ich, die Notbremse ziehen. Weil, wie gesagt, dafür gibt es, es ist abgefahren. Ich meine, vor 6 Jahren, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich schon gesagt, es ist unglaublich, was es für eine Auswahl an Sachen gibt, die man gucken kann. Und alleine jetzt könnte ich halt, keine Ahnung, auf Netflix 10 Serien oder so anfangen, die mich halt nur interessieren, und da dann gar nicht die anderen Streamingdienste mitgerechnet. Das ist Wahnsinn. Also man muss da wirklich sehr, sehr weise auswählen, finde ich.
Ich werde es dann mal demnächst probieren auf Netflix, auch mit einer neuen Serie, mit The Four Seasons, was irgendwie so ein bisschen wie ein Rip-Off von The White Lotus aussieht, aber ist von und mit Tina Fey und Coleman Domingo und Steve Carell, also da sind auch schon Hochkaräter mit dabei, und das sind auch nur so kurze Folgen, die gehen irgendwie so zwischen 20 und 30 Minuten, sind auch nur 8 kurze Staffel. Bin mal gespannt, werde ich mir mal angucken. Vielleicht fetzt das mehr in der Richtung.
Das hatte ich auch schon im Blick. Also da wollte ich sowieso vermutlich dann auch mal reingucken. Also von daher können wir uns da ja vielleicht zusammenschließen demnächst.
Naja, demnächst ist relativ. Ich habe bald 3 Wochen Urlaub. Das heißt dann erst danach, würde ich sagen.
Da kannst du ja viel gucken.
Ja, das ist richtig, aber ich will ja auch Urlaub machen und abschalten und mein Gehirn nicht frittieren mit irgendwelchen allerhand Zeug, was ich gucke. Zumindest habe ich jetzt noch so die naive Vorstellung, dass ich das versuche, etwas zu minimieren im Urlaub. Auch mal gucken.
Naja, da müssen wir nochmal einen Plan hier aushacken für die Hörer da draußen, was wir in der Zwischenzeit so machen. Aber da melden wir uns nochmal zu Wort, würde ich sagen.
Ja, so wie du jetzt zu Daredevil.
Ja. Steven, du willst ja auch noch gucken, ne?
Eine der Serien, die zu diesen besagten 50.000 gehört, die ich noch gucken möchte, ja.
Ja. Hm. Du hast die anderen drei gesehen, ne?
Auf jeden Fall die ersten beiden Staffeln. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, die dritte habe ich auch noch komplett
mit
geschaut.
Mit Bullseye ist die dritte.
Ja.
Ja, der ist tatsächlich wichtig. Der kommt ja auch wieder. Also, das ist eine... Diese Serie ist ein Yin-Yang gewesen. Wer sich ein bisschen mit den Produktionsbedingungen von Daredevil Born Again, wer das mal gehört hat, dem wird das nicht wundern. Ich wusste das schon und konnte mich dementsprechend drauf einlassen. Aber wie krass es dann doch aufgefallen ist, dass das eine Serie ist, die quasi gedreht wurde. Dann hat man sich die angehört, gesagt, drehen wir nochmal. Aber wir können nicht alles wegwerfen. Das ist schon wirklich... Ja, schwierig gewesen zu ignorieren, sagen wir es mal. Es sind zwei Serien, die jetzt zu einer wurden. Und das ist manchmal tonal so krass, so dass ich zu dem... Ich will auch gar nicht über den Inhalt erzählen. Das würde bei euch jetzt auch gar keinen Sinn ergeben, weil wir darüber gar nicht diskutieren können. Aber es ist ein... Was ich nur sagen will für die Skeptiker da draußen oder vielleicht die Leute, die es auch so sehen wie ich, es ist eine sehr, sehr positive Enttäuschung. Weil das, was die Serie mal war, also eine... eher anwaltsbasierende Serie, wo die gar nicht viel mit Daredevil zu tun hat und einen lockeren Ton hat, die sich in das, ne, diesen Marvel-Serienkosmos da so mit reingliedert, die wurde ja quasi eliminiert. Und das wurde, sieht man vor allem am Anfang der Serie, geht mit einer sehr brutalen Knallerfolge los und das Finale ist halt auch, ja, matschig. Und auch von den Choreos und auch von den Figuren, da werden Figuren zurückgebracht, die spielen zwischendurch in den Folgen gar keine Rolle mehr. Und das ist merkwürdig. Ich sag mal so zum Beispiel der Punisher. Der hat eine Mega-Sequenz am Ende dieser Serie. Also hat dem gehört die letzte Folge auch mit. Und dann kommt und zwischendurch taucht er mal 5 Minuten auf. Und man merkt halt, das sind alles Reshoots. Das ist alles, am Ende macht das keine gute erste Staffel Daredevil Born Again. Aber die Leute, die das ja nachgedreht haben und für das Gute in dieser Serie verantwortlich sind, die haben ja jetzt, sind ja jetzt schon mit Staffel 2 durch. Das heißt, im Prinzip ist das eigentlich eine Serie, die in der Mitte durchgeteilt wurde. Dann wurde das umgearbeitet, der erste Teil. Und der zweite Teil ist jetzt in Production. Und deswegen glaube ich, dass das Gute an dieser Serie hervorzuheben ist, weil so geht's weiter. Und das Negative, das haben sie versucht, wie möglich gering zu halten. Also, wenn du die Serie schaust, Steven, wundere dich nicht über tonale Unterschiede. Es gibt eine Folge zum Beispiel in der Mitte der Serie, die hat nichts mit der Haupthandlung zu tun und ist so eine locker flockige, oh, ein Banküberfall, ich bin Daredevil. Ich verarsche euch jetzt mal. Ich so, hä, was ist das denn? Wo ist der Kingpin, Leute? Also, weißt du? Und dann in der nächsten Folge wird einem das Gesicht zerdrückt. Und ich denke mir, was, hä? Also, das ist merkwürdig, aber das Gute überwiegt. Deswegen, es wird besser und deswegen freue ich mich zumindest, dass die richtigen lernen aus Daredevil Born Again oder beziehungsweise, dass Marvel sich die richtigen Sachen aus dieser Sache, aus dieser Geschichte, aus dieser Produktion gezogen hat und jetzt einfach das produziert, was das Publikum auch sehen will. Weil die letzten zwei Folgen waren wirklich wieder Sahne. Von daher, ich bleibe zuversichtlich.
Also ich habe nach wie vor Bock, die Serie zu schauen. Ich habe ja sehr, sehr viel Gutes zu Beginn gehört, weil die ist ja wöchentlich erschienen und habe dann so ein bisschen den Faden verloren, wie es dann weiter verlaufen ist. Deswegen war das jetzt auf jeden Fall eine ganz wichtige Einschätzung von dir. Vor allem war mir halt nicht bewusst, was da so alles hintersteckt und dass man das jetzt im Endprodukt dann halt irgendwie sieht. Das scheint ja dann auch, so wie du es beschrieben hast, klar zu sein. Schreckt mich aber ehrlich gesagt nicht sonderlich ab, weil ich muss einfach den Kingpin nochmal in Aktion sehen.
Das ist ja, halt der hat einfach gute Szenen, sag ich mal. Ja. Der macht sich ein bisschen die Finger schmutzig. Gut, wollen wir nicht zu lange, der Berg kriegt schon wieder die Comic-Panik. Lass mal doch mal zu staubtrockenen Western rübergehen.
Oh ja, aber es wird nicht besser. Du hast mir den empfohlen, hast gesagt, du hast an mich geglaubt und hast gesagt, du findest den gut, guck den. Und ja. Ich wollte den gerne gut finden und der ist von der Machart her auch super, der ist von Schauspielern super, aber ich fand ihn halt schnarch langweilig. The Ach, Dead Berg. Don't Hurt. The Dead Don't Hurt, ja.
Ach, der Vater tut nicht aber weh. Auch da dran.
Okay. Ja, weißt du, das liegt, glaube ich, bei dem Film auch irgendwie daran, dass der das irgendwie so unnötig kompliziert erzählt, finde ich.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich würde dir den Film so vorstellen, das ist ein Film, der hat eine ganz leichte Handlung, aber der ist übelst interessant erzählt. Und das hat mich total am Ball war. Das ist,
so übelst interessant wie damals Biolek, wenn er gesagt hat, es schmeckt interessant. Aber die Farben.
Oh Gott, Leute, können wir aufhören, so alt zu klingen? Gut.
Mann.
Ja,
Biolek, bester Mann.
Erzähl doch mal was zu dem Film. Erzähl mir doch mal, was dir an dem Film gefallen hat. Also, das hast du ja schon angedeutet. Und hört.
Genau, ist ein Neo-Western in der Hauptrolle Viggo Mortensen. Der spielt hier einen dänischen Einwanderer.
Er ist auch Däne, oder? Auch fällt mir gerade ein. Ich glaube, Viggo ist Däne.
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall dänischer Einwanderer, der auch im Bürgerkrieg gekämpft hat. Und als er dort in diesen kleinen Western-Kaff da ist, da lernt er die junge Vivienne kennen, gespielt von Vicky Creeps. Die ist fantastisch. Die ist wahnsinnig gut in der Rolle, hat auch echt viel zu tun, weil eben jener ja dann in den Bürgerkrieg zieht und sie dann dort alleine lässt in dieser Stadt. Und sie wohnt auch so ein bisschen außerhalb, so auf so einer Farm. Und schlägt sich da ziemlich gut alleine durch. Und das gefällt natürlich auch vielen harten, toxischen Typen in dieser Stadt nicht, dass da so eine Frau alleine klarkommt. Und machen sie dann, da gibt es auch einen, der sie dann sehr hart anmacht und wo es dann auch zu einer Vergewaltigung kommt und sie dann auch schwanger ist und dieses Kind auch bekommt. Und das ist natürlich nochmal doppelt hart, dass sie dort ihr Leben irgendwie alleine als Schwangere und dann mit diesem Kind bestreiten muss. Und das erzählt uns der Film so ein bisschen. Und dann kommt es dann irgendwann zu der Szene, wo eben Viggo Mortensen aus dem Krieg zurückkehrt und dann damit auch konfrontiert wird und die versuchen dann ihr Leben dort zu bestreiten. Und das Ganze nimmt dann eben nochmal eine Wendung, weil wir ganz am Anfang in der ersten Szene sehen, dass sie halt stirbt. Der Film wechselt halt immer zwischen diesen Zeitebenen hin und her und sie stirbt eben, weil sie krank war. Ich weiß nicht, was sie hatte, eine Infektionskrankheit oder war es Syphilis sogar von dieser Vergewaltigung? Ich glaube. Genau. Und in diesen verschiedenen Zeitebenen sehen wir eben das, was da passiert und er versucht natürlich dann auch Rache zu nehmen. Und so verfolgen wir dann die einzelnen Leute in diesen Episoden immer wieder. Und das ist halt eben sehr, sehr langsam erzählt, weil das ist gar nicht so wahnsinnig viel Handlung. Es wirkt aber auch sehr gestreckt so insgesamt. Der Film ist auch nicht ganz kurz. Der geht 2:10 ungefähr. Also da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen. Und die Zeichnung des Settings, also des Western-Settings, ist super. Also das ist alles dreckig, das ist authentisch, das ist nicht super, nicht zu sehr durchgestylt, sondern das wirkt sehr echt. Es sind wunderschöne Aufnahmen, die Kamera ist super, die Bilder sind super und wie gesagt, die Schauspieler wahnsinnig stark. An erster Stelle würde ich sogar sagen Vicky Creeps, die das echt toll macht als unabhängige, starke Frau, die ein ganzes Seelenleben so in ihrer Mime versteckt so. Und wirklich versucht, stark zu sein. Viggo Mortensen gewohnt gut. Und auch alle anderen machen einen prima Job. Es ist halt nur einfach ein bisschen schwierig, weil irgendwie gab es nichts so, wo man Drive-Off kommt. Deswegen habe ich mich halt wahnsinnig gelangweilt. Und das mag vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet gewesen sein, dass ich, als ich den geguckt habe, vielleicht nicht so in der Stimmung war. Das mag vielleicht möglich sein zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich frischer bin. Vielleicht gefällt er mir nochmal ein Stück besser. Aber ich fand ihn halt insgesamt etwas langweilig. Wenn auch gut gemacht.
Ich verstehe es irgendwie, weil ich habe auch nicht das von dem Film erwartet, aber das ist ja dann immer so, ne? Manchmal wirst du dann positiv überrascht und manchmal trifft es eben nicht deinen Nerv, wenn du gerade Bock hast auf einen dreckigen Neo-Western, ist das dann halt schon eine Enttäuschung. Der hat ja auch einen recht klassischen Western-Plot, wenn man den mal quasi synchron aufrollen würde. Gelungen und interessant finde ich für die Zeit, wo das angesiedelt ist, wie du schon angesprochen hast, diese Liebesgeschichte einfach, die ist für mich einfach so erfrischend erzählt für das Genre. Das hat irgendwie gar nicht reingepasst und das war auch irgendwie etwas, was ich dann halt sehr genossen habe zwischen den beiden. Beide sind halt sehr eigenwillig und sehr unabhängige Figuren, die eigentlich sich gar nicht brauchen. Und das wird ja direkt schon, als sie sich kennenlernen, klar. Und im Prinzip sind die einzigen Bestrebungen von beiden erstmal haben die schon sehr, sehr viel erlebt und gesehen. Vor allem er ja auch im Krieg und beide wollen eigentlich nur Freiheit und ungebunden sein. Das spiegelt sich auch wieder, wie er lebt. So, das fand ich auch toll, wie sie dann langsam seinen Garten dort umgestaltet und lebbar macht. Sie sucht sich dann ja auch einen Job im Saloon, will unabhängig sein, will ihr eigenes Geld verdienen und da geht ja dann die Scheiße auch so ein bisschen los, weil er muss ja dann ganz lange weg und verlässt ja den Film auch und diese gemeinsame Existenz, die sie dann gründen, opfert er dadurch, dass er wieder ne, für seine Ideale in den Krieg zieht und das ist halt sehr, sehr unromantisch und irgendwie könnte man dann auch an der Stelle denken so, ey, was bist du für ein Arschloch, so, ne? Also, warum lässt du sie jetzt so zurück? Erst zeigt ihr uns die ganze Zeit diese Beziehung, die ihr aufbaut und dann bist du weg. Ne? Und diese Andersartigkeit und diese Autonomie von denen, die fand ich irgendwie so interessant. Ich konnte mich da wesentlich mehr mit identifizieren als mit den meisten Figuren in Western. Das ist halt so ein Genre, das beobachte ich auch gern als Zuschauer, aber ich fühle mich sehr selten involviert, weißt du? Und hier hätte ich das Gefühl gehabt, ach, bei denen würde ich gern mal besuchen fahren, so, weißt du? Ich kann das ganz schlecht erklären. Mit denen würde ich abhängen. Also ganz komisch, also klingt jetzt irgendwie so, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich einfach gern dieses Schwelgerische gern angenommen habe und diese weibliche Perspektive, die der Film auch erzählt, die der über, ja eben durch, dadurch, dass er weg ist, über eine weite Strecke ja auch einnimmt, fand ich auch sehr erfrischend halt für einen Western. Also, ne, zumal das ja auch gar nicht aufdringlich ist, sondern der Geschichte geschuldet ist. Und du hast ja auch schon gesagt, sie ist halt überhaupt nicht plump oder ein Opfer oder irgendwie so ein Girlboss, was man da fälschlicherweise so inszenieren könnte, eine Actionheldin oder sowas, sondern ist einfach eine starke Frau, die ihren Weg in der Gesellschaft geht. Und das ist damals so relevant wie heute gewesen. Und ich fand das einfach cool. Und auch diese Geschichte, die sich dann mit dem Jungen auftut, wie er das dann akzeptieren muss, das hatte irgendwie, mich hat das irgendwie berührt. Ich kann dir das nicht so richtig sagen. Und ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Unchronologischen. Das ist manchmal über verschiedene Erzählebenen und das greift auch nicht so wirklich ineinander, sodass man schon manchmal ein bisschen orientierungslos ist. Ich finde, da hat, ich weiß nicht, ob das an der Doppelbelastung von Viggo Mortensen, der übrigens wirklich halb Däne, halb Ami ist, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, lag, dass er, für mich ist das ein kleiner Regiefehler oder vielleicht ist das auch Editing, dass man am Ende gesagt hat, oh, wir haben hier drei Erzählebenen am Ende des Tages, drei separate Geschichten eigentlich, die man zwar miteinander verbinden will, aber die sich nicht organisch in so Schlüsselmomenten ineinander fügen. Wir hatten das, ich überlege gerade, wir hatten vor kurzem einen Film besprochen, wo das so gut funktioniert hat mit den Flashbacks, wo wir das als Beispiel hervorgehoben haben, wo sich das so ganz organisch kann. Ich glaube, einer in unserer Hausaufgabenfolge war das.
Ich könnte dir das jetzt gerade gar nicht.
Ich glaube, ja, hier, die Frau, die singt, war das.
Sandys.
Wo wir gesagt haben, der hat ja auch im Prinzip immer, der ist ja immer wieder über die Jahre gesprungen. Du fragtest dich, wie viele Jahre sind jetzt eigentlich gerade vergangen? Szenario da, dann die Ebene mit den Kindern, die Mutter und auch ganz schlimme Themen, die und der hat, aber Villeneuve hat das so clever miteinander verwoben, dass du eigentlich nie das Gefühl der Orientierungslosigkeit hattest, sondern immer die richtigen Infos zur richtigen Zeit bekommen hast. Es sei denn, jemand spoilert dich im Vorfeld. Und hier war es halt einfach nicht ganz so, da kann ich schon mitgehen. Aber insgesamt ja. Verstehst du vielleicht, warum ich dem so viel abgewinnen konnte.
Ja, weil man muss eben sagen, ich störe mich halt wirklich nur so an der Art, wie es erzählt ist und dass es mich dann eben einfach nicht so mitgerissen und unterhalten hat, sondern alles andere ist, das ist halt im besten Sinne so authentisch und geerdet, dass es einem dadurch ein bisschen unspektakulär ist. Und auch, er weiß eben, was er so inszenieren will und auch optisch, wie er das rüberbringt, das ist wirklich alles toll gemacht und das dafür, dass es seine zweite Regiearbeit ist, also da kann man wirklich sagen, das ist schon gelungen. Aber ja, es fehlt noch so dieser so Kick, der mich so ein bisschen bei der Stange hält.
Absoluter CCL. Diesen Film werde ich niemals im Leben gucken. Wenn es vielleicht der letzte ist, der noch irgendwie frei ist, dann schaue ich da auch mal rein. Das Einzige, was mich bei dem Film anspricht, ist der erste Teil des Titels The Dead, weil mich das irgendwie an die guten alten Zombie-Filme erinnert. Apropos Zombie-Filme, The Walking Dead, ich lese gerade den Comic. Großartig. Absolut.
Guck mal an.
Ja.
Late to the party, aber okay.
Ja, habe ich schon seit Ewigkeiten rumliegen und habe es jetzt mal gemacht und absolut großartig. Muss ich mal einwerfen hier, weil mehr habe ich einfach zu dem Thema nicht zu sagen.
Ja, also ich könnte sagen, es war etwas höhepunktslos.
Ja. Ja, ich also, vor einiger Zeit hat uns Sandro mal Klimax nahegelegt und hat gesagt, oh, das ist, der ist gar nicht so schlimm, das ist von Gaspar Noé. Oh ja,
genau so rede ich, Steven, du Arsch.
Ja, ganz genau so hast du gesagt, Mensch, der ist so schön,
der ist geil.
Also. Schau doch mal rein, ist was Schönes für zwischendurch. Oh je, ja, also ich meine, bei Gaspar Noé muss man ja sowieso immer schon ein bisschen vorsichtig sein, wobei ich das ja gar nicht so richtig bewerten kann, weil ich tatsächlich sonst nur Irreversibel gesehen habe und das ist natürlich schon auch ein ziemlich heftiger Film, aber den finde ich gut, auch in seiner Konsequenz und auch die Story und wie er es erzählt, das hat auf jeden Fall schon was. Also ich mache das jetzt mal wie bei so einer klassischen Kritik, ich fange jetzt erstmal mit der Seite an, mit der ich mich nicht so anfreunden kann, mit der positiven, ja, und sage erstmal, was der Film an für sich gar nicht so schlecht macht. Also erstmal, kurz zur Handlung, ist in dem Fall wirklich kurz. Wir sehen eine Tanzgruppe, wie sie probt, und irgendwer tut Drogen in die Bowl oder in den Sangria oder was das ist, und alle trinken davon und dann geht's ab. Das ist der Film.
Bin dabei.
Ja, klingt erstmal wie was man sich gut angucken könnte. Und man muss auch sagen, dass jetzt die Schauspieler, die dort mitmachen, fast alle keine Schauspieler sind, sondern Tänzer. Das sieht man an der ersten Tanzsequenz, weil die ist wirklich großartig. Also das ist eine Plansequenz, die geht, keine Ahnung, 5-6 Minuten, also ziemlich lang. Das ist absolut perfekt choreografiert. Umso mehr fasziniert bin ich davon, dass das wohl teilweise auch improvisiert war, was sie da gemacht haben. Weil das ist wirklich eine großartige Szene. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und generell gibt es also einmal diese Plansequenz da am Anfang und dann ist, ich glaube, die ganze zweite Hälfte ist eine Plansequenz. Das ist wirklich alles am Stück gedreht und auch mit dieser Kameraführung, die man auch schon aus Irreversibel kennt, wo einem teilweise schlecht wird. Das hat schon was, das macht er echt nicht schlecht und das abgefuckte, abgedrehte Finale, wo dann wirklich alle freidrehen, das hat schon was. Ja, und das klingt jetzt irgendwie vielleicht für den einen oder anderen wie ein cooler Film, den man sich irgendwie mal geben kann. Und auch die Metaebenen, die da drin stecken, so Allegorie auf unsere Gesellschaft und auch auf die französische Gesellschaft und ja, kann man alles irgendwie toll finden. Aber es gibt ein ganz, ganz fettes Aber. Und hier brauche ich dann mal bitte den Jingle für die Rantzone.
Das ist die Rantzone. Jage des Hohn. Schalt die Rantzone. Das ist die Rantzone. Jage des Hohn.
Also, ich habe gesagt, es sind keine Schauspieler dabei, mit Ausnahme von Sophia Boutella. Und das merkt man. Vor allem in der ersten Hälfte des Films. Und die erste Hälfte des Films ist kackenlangweilig. Abgesehen von der Tanzsequenz. Also wenn die dann durch ist, beziehungsweise noch davor, gibt's einmal eine elendig lange Sequenz, wo man auf dem Fernseher guckt, wo irgendwie jeder dieser Tänzer einmal oder zweimal irgendwas zu sich und zu Frankreich und irgendwas sagt, ja, was völlig uninteressant ist, was mir die Charaktere überhaupt nicht näher bringt. Und diese Szene geht viel zu lang. Wie überhaupt jede einzelne Szene in diesem Film geht zu lang. Ja, bis auf die Tanzsequenz. Die war gut. Aber alle anderen Szenen sind viel zu lang und drehen sich unendlich lang im Kreis. Und gerade in den ersten 50 Minuten hätte ich auch ob der Tatsache, dass wir einfach nur unsympathischen Kackbratzen bei irgendwelchen Assi-Gesprächen zuhören, ja, oder irgendwelche strunzhohlen Typen, die irgendwelche Scheiße in den Äther blasen, das ist wirklich nicht auszuhalten. Also wenn ich dann das fünfte Mal höre, wo halt irgendein G-Boy, irgendein Girl, irgend mit seinen Dingeling-Dang-Dong irgendwo hinficken will, ja, da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr und auch kein Verständnis, warum das so elendig lang rausgezogen wird, weil es halt nichts macht, außer die Leute noch unsympathischer. Und wir haben uns wirklich ein paar Mal angeguckt und überlegt, ob wir den Scheiß einfach ausmachen, weil es nicht auszuhalten war. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, was Gaspar Noé sich bei dieser ersten Hälfte gedacht hat und was er damit bezwecken wollte. Wenn er irgendein Ziel hatte, hat er es auf jeden Fall nicht im positiven Sinne erreicht. Und ich habe ja gesagt, Strunzenhol, ja, die erzählen einfach nur einen großen Kackscheiß nach dem anderen. Da ist eine mit dabei, die ihr kleines Kind mit auf die Party nimmt. Das beruht übrigens anscheinend wohl auf wahren Begebenheiten, ja. Fragt man sich halt auch, wer das seinem Kind antut und warum man das macht, aber das mal nur so nebenbei. Ja, und dann fängt es halt so langsam an einzukicken und man sieht halt, wie das Ganze aus dem Ruder läuft. Aber auch das zieht sich viel zu lang. Es ist irgendwie nur ein Rumgeplärre und Rumgeschreie. Und bis dann wirklich dieses eruptive Ende kommt, wo man dann auch ein bisschen fasziniert wieder da sitzt, fand ich es wirklich einfach zu lang, zu beliebig, zu, weiß ich nicht, also das ist wirklich, ich finde, das ist ein richtiger Kackfilm. Also, nee, ich kann dem einfach nichts abgewinnen und verstehe bei den ein, zwei guten Dingen, die er hat, auch nicht, wie das ausreicht, dem halt eine gute Bewertung zu geben. Tut mir leid, Sandro, ich kann da einfach nicht mitziehen, wirklich. Schrecklicher Film, ganz schrecklicher Film.
Und was haben wir heute noch mit dabei?
Also ich höre da so raus, du machst jetzt nicht das große Gaspar Noé Triple oder Quadruple voll. Also Menschenfeind und Enter the Void sind so die zwei, die noch groß sind von ihm.
Also ich sag mal, Klimax ist der zugänglichste von ihm.
Ja,
bei Enter the Void fliegst du am Ende nur noch eine Stunde von durch die Stadt als transzendentes Dasein auf der Suche nach Katharsis und landest am Ende in einer Eizelle als Spermium. Wirst aber auch wieder raus ejakuliert irgendwann zwischendurch. In der POV. Uff, scheiße, damit kriege ich Steven am Ende.
Ja, also das Problem an dem Film ist halt einfach, dass er bei der Grundprämisse, die er hat, einfach viel zu lang ist, viel zu unsympathische Leute dabei hat, als für das, was er am Ende abliefert. Also der hätte halt auch 30 Minuten lang sein können und er hätte exakt das Gleiche erreicht, weil die ganzen ersten 50 Minuten kann man praktisch komplett wegkürzen. Sie bringen halt der Story oder den Charakteren in Tüdelchen absolut gar nichts. Nichts, null. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, das ist halt. Was soll man dazu sagen? Der Film ist, das ist ein Empfinden. Das ist Kunst, so, ne, würde jetzt Mo sagen. Der will ja gar nicht, dass du das magst. Also es ist so sinnlos, das zu verteidigen von meiner Seite aus. Ich mache ja keinen Gaspar Noé-Film an, um mir eine tolle Narrative, eine tiefergehende Geschichte, tolles Schauspiel sowas anzugeben. Das ist einfach ein Trip. Und ich weiß jetzt nicht, Irreversibel ist ja natürlich wegen seiner zwei shocking Sequenzen und der Erzählweise im Gedächtnis geblieben. Sicherlich nicht, weil Vincent Cassel und Monica Bellucci da so auftrumpfen in ihrem Schauspiel. Die waren selber auf Drogen, als sie den Film gedreht haben und wussten gar nicht, was passiert. Keine Ahnung. Also ich mag den Mann eigentlich persönlich auch nicht. Das ist ein bisschen wie Lars von Trier. Die haben unterschiedliche Erzählweisen. Gaspar Noé will dich provozieren. Und wenn du dich provozieren lässt, dann bist du ihm wunderbar in die Falle gegangen. Und er würde jetzt sagen, jawohl, aussortiert und fertig. Ich kann und will das gar nicht verteidigen, weil alles, was du sagst, ist sicherlich richtig. Du hast die inszenatorischen Sachen herauskristallisiert, an denen man sich festhalten kann. Wer den Film als was anderes als eine visuelle Darbietung eines Rausches, eines Trips sieht, hat, glaube ich, einfach verloren. Und du hast sowas darin gesucht, du hast da Thrill und eine Handlung drin gesucht und irgendwas, was sich festhalten lässt und erklären lässt und bist halt gnadenlos gescheitert und ich verstehe es voll. Aber das ist halt, und Enter the Void ist dann noch mal viel schlimmer, weil du eine Person bist, die nicht mehr lebt. Und das ist halt, entweder man akzeptiert das und lässt sich darauf ein. Bei Enter the Void ist zum Beispiel ein Film, um das kurz zu vergleichen, das ist bei Klimax nicht ganz so schlimm, aber es ist, wahrscheinlich hat sich das für dich ähnlich angefühlt. Bei Enter the Void ist ein Film, dem, ich glaube, den habe ich 8 Punkte oder sowas mal gegeben, mehr. Den habe ich mir danach noch als Steelbook, Mediabook geholt, ja. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich mache den aus, der kotzt mich an. Aber das hat trotzdem so viel Gefühle in mir hervorgerufen, dieser Film. Und der hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass der mich total fasziniert hat auf der anderen Seite. Und das, wenn das die Intention als Regisseur ist, dann gelingt das Gaspar Noé. Du fühlst was. Du hast ja diesen Film sogar regelrecht. Also das ist halt, das ist der Unterschied zu platten Filmen wie Ex-Drama oder wie heißt der, wo der das Baby bumst, ich weiß es gerade nicht.
Serbian Movie. Serbian,
ja, das sind Filme, die ich wirklich verabscheue, weil da steht nur die Provokation im Vordergrund. Gaspar Noé will dich eine Erfahrung teilhaben lassen, die du vielleicht selber nicht, verstehst du, du würdest keinen LSD-Trip in deinem Leben hoffentlich beiwohnen, in solchen Umständen, eingefärcht in einem schneeverwehten Ballettraum mit einer Sangria-Pulle mit unsympathischen Menschen. Aber der Film bringt dich wenigstens sehr nah dran. Und das ist natürlich nicht angenehm. Aber verstehst du?
Ja, und
dahingehend also musst du ihm zumindest zugestehen, dass er diese Gefühle in dir weckt. Und ich glaube, es ist auch keiner, der sagt, ach, ich will Filme kreieren, die Leute immer und immer wieder gucken. Es ist ein merkwürdiger Mann mit merkwürdigen Erfahrungen, die er verarbeitet. Und das ist kein Easy Watch. Aber ja, alles, was du sagst, mein Fazit ist, alles, was du sagst, ist sowohl positiv als auch negativ. Das ist je nachdem, wie du diese Filme betrachtest. Deswegen kann ich mich deiner Rantzone, ich will mich da nicht gegenstellen, ich kann mich aber auch nicht anschließen. Mich hat es fasziniert und verstört.
Also, das kann ich auch nachvollziehen, aber halt nur für die zweite Hälfte des Films. Ich finde halt, das ist, klar kann man irgendwie den ersten Teil einfach so abdrehen und sagen, ja gut, ich erzähle den Leuten nichts und mach's halt einfach scheiße und dann ist das Kunst so, aber das ist mir halt zu lazy. Das ist, also.
Ja gut, das fällt dann, da gebe ich dir schon recht, deswegen ist es auch mit einer seiner konventionellsten und schwächeren Filme, weil der versucht am Anfang schon eine Handlung aufzubauen. Aber auch das fällt ja schon wieder in dieses Experimentalfilm rein, weil die Leute sich teilweise selbst spielen. Das sind halt einfach Tänzer. Und auch die wussten halt beim Dreh gar nicht so richtig, was passiert da. Und da ist so viel improvisiert, dass ich das schon wieder so faszinierend finde eigentlich. Weißt du, du hast halt im Prinzip nur so vier Botella, die gewusst hat, dass sie von Raum zu Raum gehen muss. Und dann hat jeder irgendwie, keine Ahnung, die waren bestimmt auch nicht alle nüchtern bei dem Film. Ob man das gut findet oder nicht. Aber das ist halt, es ist halt irgendwie echt. Irgendwie fühlt sich das authentisch an. Es fühlt sich sehr künstlerisch an. Ob man mit der Kunst was anfangen kann oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, also wir halten auf jeden Fall fest, Gaspar Noé, schwieriger Typ, schwierige Filme. Ich weiß gar nicht, wenn das sein zugänglichster ist, dann könnt ihr euch vielleicht da draußen jetzt vermutlich ja nicht mal annähernd vorstellen, was da auf euch zukommt, wenn ihr einen der schwierigeren Filme guckt. Wobei natürlich die Beschreibung von Enter the Void euch, ich denke, schon ein bisschen geimpft haben sollte. Also schwieriger Typ und Berg hat recht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir nochmal einen Film von ihm geben werde, weil dafür bin ich dann auch, so sehr ich auch Metaebenen schätze, möchte ich trotzdem auch von einem Film unterhalten werden können. Und die reine Grundstory, so wie ich sie vorhin gepitcht habe, da kann man ja viel draus machen. Entweder man macht so eine Art Kunstwerk, wie das jetzt Gaspar Noé gemacht hat, oder man macht irgendwas, was ein bisschen hochpolierter ist und trotzdem komplett aus dem Ruder läuft. Ja, man denke nur an Mother, ne? Das ist ja auch so ein Film, wo hinten raus das Ding völlig eskaliert und wo man dann sagt, boah, ey, das ist auf jeden Fall ein Film, über den man reden kann. Aber ich glaube, ich schließe das jetzt hier für mich ab. Ich ziehe einen Schlussstrich unter Gaspar Noé und vergrab das irgendwo ganz tief im Meer, weiß ich.
Du kannst es einfach so aussprechen. Gaspar Nö, fertig, ziehen wir es raus. Gaspar Nö,
sehr gut.
Gaspar Nö. Ja, pass auf, ich hol euch jetzt einfach mal ab. Ich gehe mal wieder in eine andere Ebene und zwar fange ich hier mal mit so einem Doppelschlag an von zwei Low-Budget-Filmen, die sehr unterschiedlich sind, aber ich fange mal mit dem Indie-Streifen an und zwar heißt er im Deutschen Schlaf nicht ein. Und im Original nennt er sich Double Blind, was auch sehr treffend, also es ist beides relativ treffend, denn es geht um eine Doppelblindstudie. Wir folgen einer kleinen Gruppe von Probanden, die an einer Pharmaziestudie teilnehmen. Die wissen nicht, was für ein Medikament die da bekommen. Die werden einfach nur in so ein Bürokomplex dann dort so einge, einquartiert und müssen dann dort eben diese Medikamente nehmen. Und dann wird denen auch nicht gesagt, was diese Medikamente bewirken sollen und was nicht, sondern die werden halt einfach nur dann beobachtet und die Ergebnisse werden aufgezeichnet. Und wir haben einfach die Problematik, dass manche sich dann halt irgendwie müde fühlen und dass dann irgendwie schon Ergebnisse nicht so richtig funktionieren. Und dann versuchen die halt hinter den Kulissen, das sehen wir kurz, so ein bisschen das Ding auf eine andere Ebene zu bringen. Und die Auftraggeber sagen, ja, erhöht die Dosis und guckt mal, wie lange die Leute wach bleiben können. Und dann wissen wir nicht so genau, was eben passiert, bis der Erste nach, weiß ich nicht, 36 Stunden oder so einschläft und direkt stirbt. Und alle anderen dann Angst haben, scheiße, wenn wir einschlafen, sterben wir. Das ist im Grunde der Film.
Creepy.
Und das ist auch creepy und der Film versucht ja halt diese Paranoia, die dann haben, irgendwie ein bisschen näher zu bringen und dich das erleben zu lassen, weil die auch natürlich anfangen, was bei Schlafmangel eigentlich auch schon ohne Drogen passiert, zu halluzinieren. Und dann wissen die halt nicht mehr so richtig, was passiert hier gerade wirklich und was nicht. Und dann haben die auch Visionen von Leuten, wie die miteinander reden und die gar nicht da sind. Und dadurch entpuppt sich so dieses psychopathisch-paranoia-mäßige. Ich sag mal so, der Film hat wirklich Schwächen. Der ist nicht so richtig stringent erzählt. Der hat ganz arge Pacing-Probleme, weil manchmal sind Sachen super lang gezogen und dann gehen so Handlungssprünge so holprig ganz schnell voran. Und das ist nicht so richtig rund, aber das kann ich echt verknusen. Ich habe mal versucht nachzuforschen. Also der hat laut Internet $15,000 gekostet. Und dafür ist er wirklich gut gemacht. Also dafür sieht er sogar auch ziemlich gut aus. Das sind ziemlich coole Bilder, die mit einem sehr kühlen Color Grading arbeiten. Dann haben die auch alle so diese Klamotten an von dieser Irrenanstalt, von diesem Labor da so, mit so einem grellen gelben T-Shirt drunter und so. Das sieht halt schon irgendwie ikonisch aus. Und die Splatter- und Horror-Effekte sind auch gut eingefangen. Also was die aus 15.000 Euro, wenn das wirklich stimmen sollte, hier gemacht haben, wirklich Chapeau, Hut ab. Also das ist schon gut. Der ist am Ende nicht besonders. Trotzdem kann ich das anerkennen, weil ich wirklich merke, da wollten Leute eine Geschichte erzählen und dieses Psychische irgendwie transportieren und das mit kleinem Geld. Und in dem Zusammenhang fand ich ihn gut. Insgesamt war so mittel bis nicht so. Aber trotzdem großen Respekt. Schlaf nicht ein, Double Blind im Original.
Wo gibt's den?
Ich hab den für 99 Cent auf Prime geschossen. Auf Prime müsste auch immer noch sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt mehr kostet oder ob er sogar schon frei ist. Das musst du mal gucken. Auf Prime kriegt man den. Probiert das mal. Und jetzt brauche ich Sandro. Vielleicht ist es ja der fruchtbare Boden, auf den dieser nächste Film fallen muss. Denn ähnlich wie es bei Winnie Pooh, Blood and Honey war, dass die Rechte an dieser Comicfigur ausgelaufen sind und man sich dachte, okay, dann verwursten wir das jetzt mal zu so einem Slasher-Horrorfilm. Genauso ist es passiert mit dem Disney-Kurzfilm Steamboat Willie. Der erste Moment, in dem wir damals noch Mortimer, also Mickey Mouse quasi sehen, auf dem Boot in Schwarz-Weiß. Dieser Trickfilm verliert seine Rechte und alle können machen, was sie wollen. Was machen die Leute natürlich nach so einem Riesenerfolg wie Winnie Pooh, Blood and Honey? Sie holen sich den angesagten David Howard Thornton, der Terrifier ist, und lassen den in ein hässliches, so pottenhässliches Mausekostüm schlüpfen, verschrumpfen ihn effekttricktechnisch immer, dass er so eine kleine Maus ist, und lassen ihn auf irgend so ein Fährboot im New Yorker Fährhafen halt wirklich abmetzeln ohne Ende. Das Ganze heißt dann Screamboat und ist einfach nur ein wirklich billiger, slasher, blutiger Horrorfilm, der immerhin schon 2 Millionen gekostet hat, budgetmäßig, mittlerweile auch schon über 20, glaube ich, eingespielt hat. Also das läuft wieder wie geschnitten Brot. Da kriegen wir auch auf jeden Fall eine Fortsetzung. Der Film ist am Ende darauf ausgelegt, dass der fortgesetzt wird. Ich fand ihn irgendwie witzig. Ich habe ihn in der Sneak gesehen. Ich fand ihn funny. Meine Frau fand ihn total bescheuert. Ich fand ihn funny. Weil der halt auch so, gut, was ich vielleicht bemängeln müsste, er hatte noch zu wenig Brüste. Das muss man wirklich sagen. Die Story ist so ein bisschen so gemacht, du hast halt
ein fundierter Kritikpunkt von Berg.
Ja, muss man sagen. Das diese Fähre ist schon halt wirklich alt und der ganze Hafen ist im Nebel und eigentlich darf das Boot da nicht auslaufen, aber der Captain hat keinen Bock und will nach Hause und sagt, komm, die eine Fahrt mache ich noch. Und kurz vor Schluss kommt halt noch eine Gruppe Junggesellen, die einen Junggesellenabschied machen, halt aufs Boot, die alle irgendein Disney-Prinzessin-Kostüm anhaben. Das ist schon irgendwie funny, so als Handlung. Und natürlich eine nach dem anderen stirbt halt irgendwie und eine hat aber so eine gepunktete Tasche und erinnert natürlich Willy an seine wie heißt die?
Minnie Maus,
genau. Und in die ist er natürlich total verliebt, in typischer Terrifier-Manier mit so da fehlen nur noch die Herzchen, die da so im Hintergrund aufploppen. Also es ist halt übelst mit Augenzwinkern, es ist halt null ernst und es ist halt so unglaublich blutig, matschig, splättrig.
Ja, Mann, ich bin ja schon an Bord.
Man kann das machen.
Ja.
Ich finde, man kann das machen.
Ich hätte in der Sneak deine Hand gehalten, wirklich.
Ja, ich denke schon. Also, ja, ihr wisst, glaube ich, genau, was euch da erwartet. Screamboat kann man sich mal reinziehen.
Ja, vor allem ist das ja
sowieso
schon die zweite Verwertung. Ne? Das Mickey-Maus-Ding ist quasi auf den Markt gekommen und dann haben die ja Mousetrap gemacht. Den gab es ja vor kurzem auch. Das ist ja einfach auch nur ein Typ mit, also wie Winnie the Pooh, also ein Slasher mit einer Mickey-Maus-Maske, der Leute in der Lagerhalle tötet. Und dann haben sie das noch parallel gemacht. Also die lassen sich wirklich nicht lumpen.
Ja, aber und das Ding, es geht halt durch die Decke. Klar, die haben David Howard Thornton. Das ist, glaube ich, einfach nochmal ein extra Zugpferd für das Ding hier. Und komm,
sehr gut.
Du weißt, was dich erwartet. Screamboat.
Lieben, würdest du das dem nächsten Gaspar Noé-Film vorziehen, oder?
Also dem nächsten Gaspar Noé-Film auf jeden Fall, aber gucken würde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht. Also das ist halt, weiß ich nicht. Also dann vielleicht eher den Popeye-Film, der noch kommt.
Ich warte ja auf den Bambi-Film, der wird gut bestimmt. So, also ich merke schon, das ist eine Folge mit makaberen Filmen heute. Wird nicht besser. Wobei, ich habe das Budget schon mal von 15.000 jetzt auf 15 Millionen hochgeschraubt. Also gesundes Mittelmaß für unsere Lieblingsautobahn. Wir sind nämlich auf der A24 unterwegs und ich habe Death of a Unicorn geguckt. Ein Film, auf den ich mich durchaus gefreut habe. Denn es geht, ja, eigentlich sagt der Titel ja schon warum. Es geht um Einhörner, die umgebracht werden. Und wir haben Ant-Man und Wednesday in der Hauptrolle. Also das ist ja schon mal eine ganz leckere Besetzung für eigentlich so einen Indie-Horrorfilm. Ja, gut, das dazu im Vorfeld gesagt. Wir haben Ant-Man, wie auch immer er heißt, das recherchiere ich jetzt nicht, mit seiner Tochter Wednesday, die einer reichen Familie, also Geschäftsleuten, einen Besuch abstatten wollen. Also er ist alleinerziehender Anwalt. Und er steht halt so am Anfang des Films kurz davor, seinen beruflichen Traum zu verwirklichen. Denn es gibt einen schwerreichen, krebserkrankten Pharma-Magnaten sozusagen, gespielt von Richard E. Grant, auch herrlich in der Rolle. Und der wiederum hat Paul Rudd auserkoren, nach seinem Tod, der ja offensichtlich bald bevorsteht, die Geschäftsleitung zu übernehmen, weil sein eigener Sohn, gespielt von Will Poulter, eher sich für Drogen interessiert als jetzt für das Geschäft, sagen wir es mal so, und mit Wissenschaft nicht so viel am Hut hat. Und bevor diese letzte Entscheidung endgültig, ob er das große Familienerbe verwalten kann und die wissenschaftlichen Forschungen von Richard E. Grant weiterführen kann, wollen die sich aber nochmal persönlich treffen. Ne? Und dementsprechend wird Paul Rudd und Wednesday, Jenna Ortega, sollen dann für das Wochenende eingeladen werden, dass sie sich nochmal zusammenfinden und über das Geschäft sprechen können und so. Das ist alles, merkt ihr schon, so ein bisschen inszeniert. So, worauf kommt es aber eigentlich an? Nach ein paar Minuten im Film fahren die da halt so durch, weiß ja auch immer, vielleicht ist es Montana oder so, sieht ein bisschen so auf jeden Fall sehr idyllisch und bergig aus. Und
muss Montana sein, ist ja ganz klar.
Hat er mich an Yellowstone erinnert, ja. Ich habe sehr viele Staffeln geguckt, das ist Montana, bin ich mir sehr sicher. Auf jeden Fall fahren die ein Einhorn um, so sage ich, wie es ist. Sieht man im Trailer, ist also keine Überraschung. Und das Einhorn ist ein Baby-Einhorn, das ist sehr, sehr süß. Und es hat lila Blut und es liegt dann auf der Straße und... Wednesday, ach Mann, ist doch egal.
Jenna Ortega
möchte dann das Einhorn beschützen, aber just in diesem Moment hat Paul Rudd schon den Wagenheber aus dem Kofferraum, also beziehungsweise aus dem Auto geholt und hat das Ding dann totgehauen, damit es nicht mehr leiden muss. Alles, es wird schon, geht schon ganz süßmatschig los und man merkt hier vielleicht auch schon, wie ich das beschreibe, auch hier sind leider nur unsympathische Figuren da. Wer jetzt auf den typischen Paul Rudd-Humor oder diese Sympathie von ihm setzt, der wird auch hier, also zu größten Teilen zumindest, enttäuscht. Also die sind ein bisschen... Ich weiß immer noch nicht so richtig, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Also die Figuren sind es nicht, die diesen Film auszeichnen. Und die Schauspieler können da auch nicht so viel rausholen. Oder irgendwie ist es aber trotzdem cool, mal Paul Rudd in so einer Arschlochrolle zu sehen. Aber das ist halt auch das Problem. Denn wir sind dann auf diesem Anwesen. Und wow, die nehmen halt das Einhorn mit im Kofferraum, damit es dann nicht auf der Straße rumliegen bleibt. Logischerweise erwacht das dann wieder im Auto zum Leben, weil Einhörner sich selbst regenerieren. Jenna Ortega fasst das Horn an, muss jetzt aufpassen, wie ich diesen Satz formuliere, hat dann so einen krassen Trip und es stellt sich heraus, dass ihre Akne weggeht. Ey, das passiert in dem Film.
Hat die dann ganz viel Glück, wenn die das Horn anfasst, wie beim Baby, beim Dino.
Genau, und dann geht die Akne weg, weil da kriegst du nämlich eine ganz sanfte Haut. Das passt, weil das nämlich selbstheilende Kräfte hat, dieses Horn. Und als die auf diesen Trichter kommen, dann denkt sich der Richard E. Grant, da muss ich ja jetzt auch nicht sterben. Zermalt mir das Horn von dem Viech, ich pump mir das in die Venen und zack, ist er wieder am Start. Und ich weiß auch nicht, ob
das... Na gut, jetzt, ich hätte jetzt gedacht, der kokst es weg.
Aber das macht der Sohnemann, das macht der Will Poulter dann. Also siehste Berg, du denkst da schon richtig die Abstrusitäten dieses Filmes. Es ist richtig, richtig großer Quatsch. Das macht manchmal Spaß, manchmal ist es mir auch ein bisschen zu platt, weil es ist letztendlich alles so eine Eat-the-Rich-Philosophie. Also es sind alles irgendwelche Milliardärs, Spasten, profitgeile Typen, Leute, die Wissenschaft als Instrument nutzen, um sich noch mehr Profit aufs Konto zu hauen. Und das macht irgendwann... Also, du hast keine Angst um irgendjemanden. Und Jenna Ortega ist halt so natürlich diejenige, die sagt, oh, wir müssen die Einhörner beschützen und holt dann natürlich alte und recherchiert dann alte Wandteppiche aus dem Mittelalter und kriegt dann natürlich raus, was es mit den Einhörnern wirklich so auf sich hat. Und da stellt sich auch heraus, dass die eigentlich ja gar nicht so eine netten, süßen Fabelwesen waren, sondern blutrünstige Bestien. Und just in diesem Moment wird es dann richtig schön splättrig, weil dann kommen nämlich die Eltern von dem toten Einhornbaby, was ja gar nicht so richtig tot ist, aber anyway. Und das ist inszeniert wie Jurassic Park. In den Best, also nicht ganz so gut, aber tatsächlich halt eine große Hommage. Also man ist am Anfang in so einem Tunnel, sieht nur die Silhouette des Wesens von draußen.
Hommage, es heißt Hommage.
Eine Hommage, genau. Dann kommt das Horn durch diese Wand durch und zerschnetzelt oder durchbohrt halt schon den ersten Wissenschaftler. Und dann werden Köpfe zertreten, dann werden Leute zerrissen, dann werden Organe ausgeweidet. Ey Leute, das ist alles irgendwie ein bisschen schäbig, weil die 15 Millionen haben dann eben doch nicht ganz so für gute Effekte gereicht, wie man sich's wünscht, aber es matcht schon ziemlich gut. Und am Ende des Tages frage ich mich so, was bleibt denn jetzt eigentlich? Sozialkritik? Na kommt, Leute, also das ist, dann hätte sie auch ein bisschen, also irgendwie, ne, es ist jetzt nicht wirklich tiefgehend, außer Leute, die viel Geld haben und noch mehr Macht wollen, sind doof. Aha, interessant. Ich meine, wir haben hier, was gut hervorzuheben ist, sind einfach, dass die Schauspieler Bock haben. Wir haben zum Beispiel hier Anthony Carrigan. Das ist, wie hieß er? Noho Hank?
Victor Zsasz.
Aus Barry auf jeden Fall. Ja. Hank aus Barry. Der spielt hier einen sehr skurrilen Gehilfen von Richard E. Grant. Das macht Spaß, dem zuzugucken. Generell wissen die halt alle, in was für einen Film die drin sind. Außer Jenna Ortega, die macht wieder irgendwie gar nichts, außer traurig in der Ecke sitzen. Und ja... Und so richtig dann aber als Blätter-Gore-Fest kann man den eben auch nicht verkaufen, weil dafür passiert dann eben doch zu wenig. Das macht zwar irgendwie Spaß, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch, gibt es zu viel, was drumherum ist. Es ist irgendwie eine Enttäuschung. Aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich von dem Film erwartet habe. Irgendwie ist der cool, aber um ein so ein richtiger Kultfilm zu sein oder so eine richtige Komödie, die du immer wieder, ja, hey Jungs, komm, wir gucken jetzt mal hier so schön Death of a Unicorn, das ist nicht der Film, den ich dann reinmachen würde. Wisst ihr? Und da habe ich gedacht, da hätte da das Zeug dazu, dass das so ein richtiger Trash-Kultfilm mit, aber mit ein bisschen mehr Budget wird, weil er so eine geile Prämisse auch hat. Aber ja, ich würde sagen, da hat sich A24 ein bisschen verkalkuliert, wo sie damit wirklich genau hin wollten.
Ich glaube, ich gucke mir den, wenn ich da mal irgendwo frei auf dem Video on Demand rankomme, mal an. Schau mal, also interessieren tut es mich trotzdem, auch nach der Erzählung, auch nach dem, ja, dass es eben nicht ganz so rund ist, macht nichts. Und was ich beitragen möchte, ist gerne, ich gebe dir natürlich gerne noch die Namen, Jenna Ortega heißt Ridley in diesem Film, Paul Rudd heißt Elliot, so, das wolltest du unbedingt wissen, war dir ganz wichtig. Aber was mir wichtiger ist noch, der Film ist gefilmt in Ungarn und die Szenen der Bergwelt und so, wo die da durchfahren, das ist Slowenien.
Okay, spielt aber auf jeden Fall in den USA.
Ja. Aber das wollte ich ergänzen.
Das war Montana.
Das war Montana, unbedingt.
Also ich fand halt die Idee von dem Film, fand ich total cool. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe, war ich eigentlich schon ein bisschen hooked und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die Kritiken halt nicht so gut waren und du bist ja jetzt auch nicht so komplett überzeugt. Und dann kommst du natürlich mit ein bisschen Matsche-Matsche zum Schluss, wo ich dann wieder sage, okay, vielleicht ist das doch was.
Es ist ein Freitagabendfilm und ich musste gerade lachen, weil du hast das ja heute mit Ahoi begonnen und jetzt bist du hooked. Ist Steven vielleicht Captain Hooked?
Arr, vielleicht bin ich in meiner Freizeit auch Pirat.
Weiß nicht.
Pass auf, Jungs. Also ihr wisst ja, über welchen Film ich jetzt rede, aber die Leute da draußen nicht, außer sie haben in die Kapitelmarken geschaut. Ich sag euch jetzt Folgendes. Der Film, über den ich jetzt rede, und ja, Netflix-Charts haben jetzt sicherlich kein Qualitätsmerkmal für irgendwas. Da war schon vieles auf Platz 1, aber dieser Film, über den ich jetzt rede, ist dann in 88 Ländern auf Platz 1. Also bei 93 Ländern, wo überhaupt die Charts gemessen werden, müsste man jetzt tatsächlich von dem zurzeit erfolgreichsten Film auf Netflix sprechen. Und das ist dahingehend so besonders, weil es ein deutscher Film ist. Und auch wenn es insgesamt, das nehme ich jetzt mal vorweg, sicherlich kein überragender Film ist, muss ich doch sagen, dass Deutschland sich wieder an einen Genrefilm wagt. Also ein richtig veritabler Actionfilm, das finde ich gut. Und Exterritorial hat mir schon Spaß gemacht und ist auf jeden Fall besser als die Gurke G20. Und das auf mehreren Ebenen, wobei man sagen muss, so storytechnisch ist es sicherlich jetzt auch kein Wunderwerk. Also wir beobachten Sarah Wolf, das ist eine ehemalige Veteranin mit PTSD, hat also mit ihren inneren Dämonen von früher zu kämpfen und damals im Dienst hatte sie einen amerikanischen Freund, mit dem sie ein Kind bekommen hat. Ihr Mann ist damals dort im Krieg gefallen und jetzt möchte sie in die USA auswandern, weil sie da ein Jobangebot bekommen hat und wandert mit ihrem Sohn zusammen auf das amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt, um dort ein Arbeitsvisum zu beantragen. Und dort verschwindet auf einmal ihr Sohn und keiner glaubt ihr. Also eine Story, wie man sie sicherlich schon das ein oder andere Mal irgendwo anders auch schon gesehen hat. Und sie versucht dann natürlich herauszufinden, wo ihr Sohn ist. Und dann glaubt ihr halt keiner. Und dann finden die heraus, was sie für eine Vergangenheit hat und dass sie PTSD hat und dass sie sich das alles nur einbildet. Und dann hinterfragt sie sich selbst. Aber als ehemalige Soldatin ist sie halt schon eine Kampfmaschine, sag ich mal, und metzelt sich da auf jeden Fall ganz gut in den ein, zwei wirklich, finde ich, sehr gut inszenierten Kampfszenen da durch das Konsulat. Die haben Spaß gemacht, hätte ich gerne noch mehr von gesehen. Aber ich finde die entgegen einiger anderer Meinung, die gesagt haben, dass die Kampfszenen richtig schlecht sind, ich fand die gut. Also ich weiß nicht, was es da zu bemängeln gibt mit so Kameraeinstellungen und Fahrten, die sehr dynamisch sind. Also erinnert so ein bisschen an Bourne damals, noch nicht ganz so wackelig, aber halt mittendrin mit geilen Bewegungen, die halt mit den Moves mitgehen. Das hat Spaß gemacht. Ich fand auch die Hauptdarstellerin nach ein paar anfänglichen Problemen richtig geil. Also die macht das super. Hat mir total gut gefallen, ihr halt dabei zuzuschauen. Das große, große Problem ist halt wirklich diese Story und dass man das Gefühl hat, das amerikanische Generalkonsulat ist schlechter bewacht als der Aldi von nebenan. Also die taucht halt in dem Konsulat unter und schlägt sich dort von einem Raum zum anderen, lernt noch eine weißrussische Dissidentin kennen, die dort untergebracht ist und tut sich mit der zusammen Und man fragt sich die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, dass keiner durch die Kameras guckt und nicht weiß, wo die sind. Und das wird dann auch irgendwie so ein bisschen notdürftig erklärt, wie das so zustande kommt, dass sie da dann doch so frei rumläuft. Aber man fragt sich halt wirklich mit diesen vielen Ebenen, die es dort gibt, an Rollen und an Führungskräften, die dort eigentlich irgendwie eine Hand drauf haben, kann das eigentlich nicht passieren. Und da muss man irgendwie alle Augen zudrücken und dann kann man damit Spaß haben. Wie gesagt, ich fand schauspielerisch war das ziemlich gut. Es gab ein paar schöne Action-Szenen. Ich hätte mir gewünscht, dass das Finale etwas krasser gewesen wäre. Das war ein sehr ruhiges Finale. So ein Überlistungsfinale, nenne ich es mal. Ja, das war dann irgendwie okay, aber da hätte ich mir irgendwie dann nochmal so einen richtigen Hammer gewünscht, so einen Action-Hammer hätte zum Film gepasst. Und leider konnte ich nicht rausfinden, was der für ein Budget hatte. Das hätte mich wirklich interessiert. Also ich vermute, der ist im zweistelligen Millionenbereich schon gewesen, also im niedrigen Millionenbereich. Und ja, ich bin einfach fasziniert, dass wir Deutschen uns da ranwagen, dass wir damit Erfolg haben, auch wenn es insgesamt jetzt kein überragender Film ist. Aber irgendwie fand ich den unterhaltsam für Freitagabend. Exterritorial räumt gerade international richtig ab.
Jo, du, wenn mal wirklich so ein langweiliger Freitagabend ist, wo man denkt, auch unterhalten, berieseln, bisschen Action, bisschen hier, bisschen dies, das, Ananas, warum nicht?
Ja, es ist halt aber nicht so eine, ich glaube, so eine Filme lassen sich schwer verkaufen. Also jetzt von deiner Review her würde ich den jetzt nicht unbedingt auf die Watchlist setzen, aber allein der Status, dass das eben endlich mal deutsches Genre-Kino ist, ist ja supportive. Also sollten wir supportive hervorheben, weil im Prinzip ist es ja genau das, was wir immer vermissen. Von daher finde ich das gut, dass du den hier mit reingebracht hast. Auf jeden Fall.
Also ich habe zum Abschluss für diesen Film noch mal eine Frage an euch. Wisst ihr, warum es in deutschen Filmen immer so unglaublich scheiße klingt, wenn Leute Englisch sprechen, selbst wenn sie Amerikaner oder so darstellen sollen? Es ist wirklich nicht auszuhalten. Ich fand das schon bei, also das ist jetzt keine deutsche Serie, aber halt eine deutsche Synchro. Ich fand das ganz schlimm, auch bei Squid Game in der ersten Staffel, wenn die dort in ihrem Raum amerikanisch reden, die ganzen Reichen, die da zugucken. Und auch hier, das ist so ein richtig schlechtes, aufgesetztes amerikanisches Englisch, wo ich mir sage, da muss es doch Leute geben, die das, also die Muttersprachler, die das so sprechen, dass es halt nicht wie in der Schulklasse klingt.
Weil die deutschen Synchronsprecher den Akzent versuchen zu imitieren dann. Also die sprechen Englisch und versuchen dann den Akzent des Originalschauspielers zu matchen vielleicht? Oder ist es das der O-Ton dann des Englischsprachigen?
Ja, vielleicht liegt es daran, weil exakt das gleiche Problem gibt es auch bei Jella Hase, die DDR-Agentenserie. Nicht Clara,
wie? Cleo.
Cleo. Ist es genauso? Da gibt es auch ein paar amerikanischsprachige, die halt mit O-Ton dann Deutsch und auch amerikanisch mit einem amerikanischen Akzent sprechen und es klingt nicht natürlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist ganz komisch. Ist euch noch nicht aufgefallen?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das ist.
Nee. Ich kann es mir nur so erklären, dass man Akzente faked, weil das geht immer schief.
Also vielleicht ist das ja eine gute Möglichkeit, für die Leute da draußen nochmal so als Pitch, kommt doch auf unseren Discord-Server und erklärt uns mal, woran das liegen könnte.
Das nehmen wir doch gerne entgegen. Zugang findet ihr auf unserer Homepage oder bei Instagram. Könnt ihr euch da so durchklicken, da findet ihr den Link und dann meldet ihr euch da an. Ist alles kostenlos und dann findet ihr nicht nur uns, sondern auch viele andere sehr, sehr auskunftsfreudige Leute, die sich gerne über allerlei Filmthemen so unterhalten. Kann ich empfehlen. So, dann mache ich nochmal einen Doppelpack hier und zwar habe ich euch natürlich die lang ersehnte Fortsetzung von Nur ein kleiner Gefallen mitgebracht.
Ich kann es kaum erwarten.
Der heißt Nur noch ein kleiner Gefallen. was ich aber dazu mal wirklich sagen muss, ich hatte den, ja.
Sorry, aber ich will nur vorweg sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenne den ersten Film noch, habe ich noch nie gehört und ich weiß auch nicht, was das ist. Es existiert in meinem Universum nicht.
Ich hole auch dich jetzt nochmal ab, genauso wie alle da draußen. Ich hatte den ersten Teil damals in der Sneak gesehen und mochte den. Das ist ein Film, wo eben hauptsächlich es geht um Anna Kendrick und Blake Lively, die beide Mütter spielen, die deren Söhne gehen an dieselbe Schule. Und Blake Lively ist so eine absolute Luxus-Glamour-Braut. Die hatten, ihr Mann ist Schriftsteller, hat mal ein Riesenbuch geschrieben, stinkreich, und die lebt diesen extravaganten Lifestyle von vorne bis hinten. Opulente Kleider, absolute Scheißegalstellung, hat immer irgendwie einen Cocktail in der Hand, ist immer elegant, ist immer ein bisschen arrogant abgehoben, nimmt das Leben einfach, als wäre sie wirklich so eine High-Society-Frau. Und Anna Kendrick ist extremst bodenständig. Ihr Mann ist, glaube ich, gestorben, deswegen lebt sie von dessen Lebensversicherung, also arbeitet auch nicht, kümmert sich ganztags nur um ihren Sohn halt irgendwie, ist Hausfrau, backt ganz viel Kuchen und hat noch so einen Mami-Blog im Internet oder so einen Vlog, besser gesagt, wo sie immer so Nachrichten schreibt. Und eines Tages kommt es irgendwie dazu, dass diese zwei absolut ungleichen Frauen sich so kennenlernen und dann freuen die sich sogar irgendwie an. Und das lebt natürlich von dieser Dualität dieser Welten. Und irgendwie scheint halt diese High-Society-Frau von Blake Lively gespielt irgendwie Gefallen zu finden an dieser kleinen, naiven, zurückhaltenden, unbedeutenden Person, die Anna Kendrick so spielt. Und es kommt aber eines Tages dazu, dass sie bittet, ihren Sohn abzuholen von der Schule, und dann ist sie eben verschwunden. Und die benutzt dann eben ihren Mütterblock dann dazu, kriminaltechnisch halt so Nachforschungen anzustellen und dieses Verschwinden aufzuklären. Und dann entpuppt sich so ein Krimi-Plot in diesem Film. Und ich mochte den damals, hab aber auch genau wie Mo einen Sweet Spot für Anna Kendrick, sehe die einfach gerne, finde die sympathisch. Und Blake Lively spielt dieses arrogant abgehobene, glamourmäßige halt auch ziemlich gut. Das ist der erste Teil. So, kleiner Mini-Spoiler halt für den ersten Teil, kurz weghören. Am Ende kommt es auf jeden Fall dazu, dass Blake Lively wieder da ist und in den Knast wandert.
No.
Nehmt das jetzt einfach mal so hin. So. Im zweiten Teil, den ich wirklich nicht mitgekriegt habe, dass es den geben soll, der kam einfach, der war da, und dann habe ich gesehen, okay, naja, gucke ich den mal. Ist zwar kein gutes Zeichen, aber machen wir mal. Und ich bin direkt nicht reingekommen. Das merkt man direkt am Anfang, dass es irgendwie eine ganz andere Klasse ist. Mit dem ersten Teil hatten sie irgendwie so ein bisschen überraschend so irgendwie einen ganz guten Film gemacht. Und der zweite ist wirklich so auf Krampf mit der Brechstange eine Fortsetzung zusammengestrickt. Du hast wirklich keinen guten Plot, keine guten Dialoge. Das ist auch dieses Anknüpfen an die Handlung vom ersten Teil funktioniert auch nur so semi. Es kommt auf jeden Fall dazu, dass die eben aus dem Knast gekommene Blake Lively auf einmal einen reichen Typen auf Italien heiratet und dann eben so eine riesen pompöse Hochzeit dort plant und sie dann einlädt, was eben sehr ungewöhnlich dann für die Story ist. Und sie, ja, lässt sich aber dann darauf ein und geht halt mit nach Capri, um diese Hochzeit zu feiern. Und wir lernen dann halt eben kennen, dass ihr neuer Mann ist so ein, ja, der Sohn von so einer großen matriarchalen Mafia-Dynastie. Und dann entspinnt sich eben dort auch wieder so ein Krimi-Plot. Der zweite Teil ist wirklich nicht gut. Den kann man sich schenken. Das möchte ich hier einfach resümieren. Der ist wirklich nicht gut geschrieben. Er ist am Anfang auch sehr konfus und langweilig. Und später nimmt er so ein bisschen Fahrt auf. Ja, aber es ist auch alles mehr oder weniger. Hast du schon ein paar Mal gesehen. Ist auch sehr vorhersehbar. Also es ist wirklich drehbuchmäßig, handlungsmäßig echt nicht gut. Das Einzige, was man diesem Film zugutehalten kann, ist, dass er A, aus dem Erfolg des ersten Budget mitgenommen hat. Das heißt, der sieht schon wertig aus. Hat einen traumhaften Drehort. Er spielt halt wirklich auf Capri und das sieht halt geil aus. Das ist halt einfach eine mega geile italienische Mittelmeerinsel. Das ist schon cool als Plot. Und die Hochzeit findet in so mega cool geschmückten Ruinen statt. Das ist schon gut. Und Blake Lively haben sie nochmal einen draufgesetzt. Die hat halt hier nochmal deutlich extravagantere Sachen an, die halt so wie so eine kleine Modenschau schon immer sind. Das ist irgendwie cool. Also ich habe mich in jeder Szene gefragt, okay, was hat sie in der nächsten Szene an? Weil das immer irgendwie total abgefahren ist und irgendwie auch sehr Haute Couture-mäßig und so. Das waren so die einzigen zwei Sachen, aus denen ich was mitnehmen konnte. Alles andere, wie gesagt, kannst du dir hier halt klemmen. Ich kann aber den ersten durchaus empfehlen, der hat mir Spaß gemacht. Ich mochte den. Und aus dem ersten Teil habe ich auch einen Song mitgenommen, der auch heute noch auf meiner Playlist ist. Und zwar ist das Under My Skin von Claudia Kane. Kann ich ja mal auf unsere Playlist setzen. Cooler Song, weil jeder, der mich kennt, wird auch sofort den Song hören und wissen, warum ich den mag. Der hat übelste Bond-Vibes. Und damals im Kino habe ich nämlich in der Szene, wo dieser Song kam, auf Shazam gedrückt und Shazam hat nichts gefunden. Und dann habe ich im Abspann wirklich geguckt, scheiße, bei den Musik-Credits, was ist das für einer? Und dann habe ich gesehen, okay, das muss der sein. Und habe gesehen, zum Zeitpunkt des Films war dieser Song noch nicht veröffentlicht. Der kam erst Monate später, warum auch immer, frag mich nicht. Und dann, als er dann aber dann veröffentlicht wurde, habe ich ihn dann getrackt und jetzt seitdem ist der in meiner Playlist mit drin. Fun Fact zum ersten Teil, den ich, wie gesagt, empfehlen kann, aber der zweite, den kann man sich wirklich sparen.
Okay. Naja, Steven, machen wir ein Double Feature, oder?
Ja, jetzt sofort. Ja. Folge zu Ende, ich hätte direkt, noch was. Direkt streamen oder was?
Wollte.
Ja, vielleicht kannst du uns damit ja wieder ins Boot holen, weil, also...
Mit dem Screenboot Ding, noch, ich weiß nicht, wo du
ja,
bist.
Ich weiß nicht. Ich bin fast vom Stuhl gefallen gerade, weil ich fast eingeschlafen wäre. Vielleicht kannst du mich ja mit Lovely Dark and Deep wieder aufwecken.
Auf jeden Fall, ja, Steven mag es so, auf jeden Fall. Lovely Dark and Deep.
Lovely Dark and Deep, das stimmt, genau. Ja. Das ist ein guter Film. Der
ist das schlecht?
Das ist ein Horrorfilm, eine portugiesische Produktion, spielt auch in den Wäldern Portugals. Und wir haben es hier mit wirklich einem sehr, sehr guten Indie-Film zu tun, der Horror-Vibes hat, aber der nicht am ehesten so als Mystery-Thriller einordnen würde. Und zwar handelt der in der Hauptrolle von der jungen Frau, die Norlennen genannt wird, gespielt von Georgina Campbell. Die den Film auch größtenteils alleine trägt. Diese junge Frau, die ist Rangerin in einem Nationalpark und die hat dann entsprechend ihrer Dienstzeit dann schon sich so weit vorgearbeitet, dass sie dann wirklich als Ranger in der Wildnis anfangen kann. Die werden dann also einfach in die Wälder reingeflogen und dort müssen die 90 Tage lang alleine in einer Waldhütte ohne Strom klarkommen und dann halt eben den Nationalpark betreuen. Müssen versuchen, den sauber zu halten, irgendwelche Probleme zu identifizieren, Ordnung zu halten im Wald eben, Wanderern, die sich verlaufen, zu helfen, solche Sachen halt. Ne? Wildpflege, sowas. Und wir merken halt sofort, das ist in dem Fall der Nationalpark, wo die meisten Menschen verschwunden sind. Und wir merken, ihre kleine Schwester ist vor vielen, vielen Jahren dort auch verschwunden in diesem Wald. Und deswegen ist sie Rangerin geworden, um da irgendwann dann auch mal vielleicht dem Ganzen auf diesen Spuren wandeln zu können und vielleicht rauszufinden, was damals passiert ist. Das Schwierige ist, es gibt da halt auch schon wirklich Podcasts und Bücher über diesen Nationalpark, weil es wirklich ganz viele vermisste Personen gibt. Hunderte Fälle, die alle gleich rätselhaft sind. Also die Leute beschreiben, die waren zusammen unterwegs, haben sich umgetreten. Als sie sich zurückgedreht haben, war die Person weg. Wie vom Erdboden verschluckt, nichts gefunden, keine Spuren. Ab und zu mal zig Kilometer weiter haben sie mal Schuhe gefunden von den Leuten. Das war aber auch das absolute Maximum. Und das wirkt halt sehr mystisch. Und das die Stärke des Films ist, dass der diese Mystik die ganze Zeit aufrechterhält. Du hast halt immer so ein Unterton, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das ist echt gut eingefangen. Natürlich ist das ein Film, der im Wald spielt, bin ich sowieso dabei. Ne? Das ist echt toll gemacht. Die Aufnahmen sind super, so teilweise gute Drohnenshots, aber auch im Wald einfach gute Sachen. So, und dann auch so Kamerawinkel von unten, so der Mikrokosmos des Waldbodens noch so ein bisschen mit im Bild ist. Also optisch holt das mich total ab. Und ich finde auch die Vibes, die da dann versprüht sind, gut, weil das ist sehr Lovecraftig. Also es spielt halt sehr mit diesem Mythos von so einer Welt, die wir nicht sehen können, wo vielleicht diese Menschen hingehen, vielleicht aber auch nicht. Und es wird dir so viel gegeben, dass du das dann irgendwann akzeptieren kannst, warum das so ist. Aber so wenig, dass du halt auch nicht so richtig sagen kannst, was es wirklich ist. Also der Film lässt sich halt sehr befriedigend am Ende im Dunkeln. Das ist wirklich gut gemacht. Der ist schauspielerisch gut. Ich kann ihn empfehlen. Also für Sandro sowieso, für Steven auch, weil es ist eben auch mystisch. Ich denke, das kann dich auch so sehr abholen. Das ist schon eine kleine Perle. Mochte ich gern.
Jetzt musst du mir aber mal sagen, Berg, warum du dem Film dann eine 6,5 gegeben hast. Weil das war jetzt gerade für mich eine 9 von 10.
Das ist schwer zu sagen. Also es ist vielleicht finde ich ihn jetzt retrospektiv noch mal ein bisschen besser als im direkten Moment, wo ich ihn bewertet habe. Weil auch hier so ein kleines bisschen das Ding ist, es passiert nicht viel. Aber so, wenn du genau drüber nachdenkst, ist es auch das, was der Film sein möchte. Und ich konnte das vielleicht so direkt nach dem Gucken nicht so annehmen, weil es mich einfach nicht so, wie soll ich sagen, ich habe mich nicht durchgequält, das kann ich nicht sagen, aber es war schon so, dass ich mir dachte, okay, was ist denn jetzt? Und dann aber, als ich so drüber nachgedacht habe, ergibt das viel Sinn. Vor allen Dingen so, weil ich dann auch so nochmal reingelesen habe, ich bin jetzt ja nicht so drin in diesen Lovecraft-Ding, aber dass viele Kritiken sagen halt genau, das ist so die Essenz von ihm. Dieses komische, mystische, was auf so einer Ebene spielt, die neben unserer existiert so ein bisschen. Also es hat auch ganz viel von die Farbe außen all, den ich auch nicht so prall fand. Aber wer diese Welt mag und diesen Kosmos von Lovecraft, der ich glaube, für den ist das hier total was. Ich kann halt total anerkennen, dass der gut gemacht ist. Es ist glaube ich, wirklich für die das richtig feiern, ist es eine Perle. Ich fand es, wie gesagt, so ein bisschen auch höhepunktslos, weil es einfach wirklich ein bisschen, der gibt dir wenig, aber ich finde gerade gut genug, dass du dich nicht die ganze Zeit fragst, mit was für Fragezeichen lasst ihr mich hier zurück? Mhm. Einfach mal probieren. Ich glaube, der gefällt vor allen Dingen Sandro sehr gut.
Also ich habe das Gefühl, der Film ist genauso mysteriös wie dein Review.
Ja, was gut ist. Oh, genau, mehr gibt's ja nicht zu dem Film zu sagen.
Ich habe mir den jetzt vorgemerkt. Den gibt's auf Magenta leider und es ist eine Plattform, die ich nur unter Androhung der Todesstrafe betrete. Aber ich werde es tun, Berg. Wird passieren. Ja, aber nur im Tausch gegen einen anderen Lovecraft-Film, den ich, warum auch immer, ich weiß nicht, ob du es gebaut hast, aber es ist einfach das perfekte Double-Feature zu Ash.
Ach, guck an.
Ja, den habe ich nicht. Nämlich mitgebracht und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich kann diese Kritik jetzt einfach rüberziehen. Bloß, was hier noch dazu kommt, ist, ich habe ja bei Death of a Unicorn über viel Gematsche geredet. Und bei Daredevil auch schon. Aber das ist ja alles gar nichts gegen diesen Film, Leute. Holla die Waldfee. Egal. Irgendwann in der Zukunft spielt das Ganze. Das wird nicht genau definiert. Die Erde ist auf jeden Fall, ja, man kennt es ja, so guckt aus dem Fenster, so gut wie zugrunde gerichtet. Und es werden, das sieht man nicht, aber das wird erzählt, mehrere Raumschiffe auf Missionen auf entlegene Winkel in der Galaxis geschickt, um bewohnbare Planeten zu finden. Und so, ja, und beziehungsweise und einfach um die zu erschließen und einfach eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Soweit so bekannt. Ein heißer Kandidat ist der Film, auf dem dieser Titel auch beruht, nämlich ein Planet, auf dem dieser Titel beruht, der unter permanenten Ascheregen leidet. Der wird von den Wissenschaftlern Koi 442 genannt, ist aber auch, also sie geben denen den Spitznamen Ash, deswegen heißt der Film so. Und auf dem hat man einen Stützpunkt errichtet. Und da lernen wir am Anfang des Films die Astronautin Rhea kennen, gespielt von Isa Gonzalez. Ich will jetzt nicht den Berg machen, aber da würde ich mir auch einen Stummfilm mit ihr angucken. und ist halt, wacht mit Gedächtnisverlust auf, ne, aus ihrer Bewusstlosigkeit. Und wir haben circa 120 Jumpscares schon im Intro. Also man guckt den Film nicht, weil er denkt am Anfang, oh, ist aber leise, ich mach mal ein bisschen laut. Mach das nicht. Das ist ganz gefährlich bei dem Film. Weil dann kommt immer so 2 Sekunden ein zerplatzendes Gesicht und die Lautstärke verfünffacht sich. Und das prasselt so auf euch nieder, weil die unter ganz schlimmen Flashbacks leidet, die Frau. Und zwar wacht sie dort auf und alle ihre Kollegen oder ihre Crewmitglieder sind übel zugerichtet. Das heißt, mit übel zugerichtet meine ich, da ist nicht mehr so richtig so am Gesicht zu erkennen, wer das eigentlich mal war. Und sie als einziges überlebendes Crewmitglied hat die ganze Zeit so Visionen davon, wie sie die umbringt. Dann kommt kurz darauf, nachdem sie irgendwie versucht klarzukommen, das einzig überlebende Crewmitglied auf die Raumstation, das ist dann eben Aaron Paul, wie auch immer der in dem Film heißt, aber Jesse Pinkman kommt vorbei. Und er glaubt ihr nicht so richtig, was da passiert ist. Und sie glaubt ihm nicht so richtig. Und dann haben wir so ein, na, Cineasten würden sagen, so ein Passengers-Szenario. Ja? Zwei Leute allein auf der Raumstation. Ja, jetzt habe ich euch im Boot. Und die erschließen müssen, was da eigentlich so richtig vorgeht. So, weil ihre Visionen so ein bisschen bruchstückhaft sind, wie gesagt. Und dann irgendwie sich auch vielleicht herausstellt, vielleicht sind es nicht die einzigen beiden Überlebenden auf dieser Raumstation, aber mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen. Das Ding hier, ich glaube, 90% der Leute, die den anmachen, gerade weil der auf Prime im Header ist, werden den hassen. Das ist so ein Film, auf den mein Vater klickt und der da sagt, was ist das für eine Scheiße? Und ich sag dann, hä, der war doch genial. Das ist ein Delirium-Film. Ich würde den Steven pitchen als Gaspar Noé im Weltraum, einfach weil es so schöne Klammer um die Folge setzt. Der Film ist nur in rot oder violetten transzendalen Farben gehüllt. Der Soundtrack ist ein reiner, also der Film ist von einem Musiker, Flying Lotus, der macht irgendwie Hip-Hop, aber auch irgendwie so Synthwave-Geschichten und so. Also wenn die Grundprämisse ist eigentlich, als würdest du einen psychedelischen Synthwave-Soundtrack machen und bräuchtest aber noch ein paar geile Bilder dazu. Also mach mal jetzt halt noch einen schnellen Film. Hier, unser Kumpel Steven Iku Uwai ist auch mit dabei. Hat nicht viel zu tun. Nicht viel zu tun. Aber ich meine, wer sich immer schon mal gewünscht hat, dass der auch mal, ach egal, sage ich jetzt nicht, das soll jeder selber für sich herausfinden. Das ist auch ein Feelings-Film. Ich konnte mit dem ganz viel anfangen. Der ist ein bisschen wie Event Horizon, wenn ihr den kennt. Irgendwann übernimmt dieser Lovecraft Cosmic Horror, Body Horror, ganz, ganz viel Body Horror, LSD-Trip hier eben die Handlung. Das ist am Ende wirklich weird. Es ist sau brutal. Oh, ich konnte mich da so richtig fallen lassen drin. Das ist auch so ein knackiger 90-Minüter. Aber man muss halt wirklich sagen, das ist schon abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist sehr trance- und sogartig auch. Und der Film ist irgendwie auch so ein bisschen rückwärts erzählt. Und irgendwann gibt's natürlich den Twist. Ja, einiges ist so ein bisschen Third-Person-Shooter. Das muss man auch mögen. Und eigentlich weiß man die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Aber es ist ein geiler Genrefilm. Ich weiß nicht, was der auf Prime im Abo macht. Das ist eigentlich so ein richtig fieser kleiner Film, den man auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, zeigen müsste, damit da alle Leute komplett ausrasten und den hypen. Und ich glaube, dass der auf Amazon Prime überhaupt nicht den Hype verdient, beziehungsweise dass der ganz, ganz viele schlechte Bewertungen bekommt, weil halt das Mainstream-Publikum da so ein Ding vorgesetzt bekommt und sagen, ach, guck mal, ja, ist Breaking Bad, Science-Fiction, geil, Monster. Nee, das ist ein Kunstfilm auch hier wieder, könnte man fast sagen. Aber ich glaube, euch würde der schon so ein bisschen zusagen, wenn ihr wisst, auf was ihr euch da einlassen müsst. Also euch würde ich den ans Herz legen, mein Ellie ist eher nicht.
Ich war schon kurz davor, drauf zu klicken. War bloß irgendwie not the right time, irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und jetzt weiß ich muss ihn alleine gucken.
Ja, ja. Das ist ganz Wahnsinn der Film. Im Wahnsinn im Weltraum.
Also ich war tatsächlich auch schon kurz davor, drauf zu klicken, aber zusammen mit meiner Frau. Aber ich glaube, die könnte da dran auch ein gewisses Gefallen finden. Von daher, ich meine, du hast mich natürlich eben mit dem Gaspar Noé im Weltall dann doch nochmal ein bisschen abgeschreckt, aber trotzdem, all das, was du erzählt hast, klingt trotzdem interessant. Also interessanter als Gaspar Noé auf jeden Fall. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass der demnächst bei uns dann auch mal über den Bildschirm flimmert. Ich finde auch, dass das Thumbnail bzw. das Poster finde ich halt so geil.
Ja, der Film ist diesen beiden sehr. Der Film, das Ende von Mandy, in dem Universum spielt der Film. Also in lila Wolken.
Geil.
Ja, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind.
Steven, mach bitte, dass es aufhört.
Ja, na, ich überlege gerade, also es gab nicht zufällig irgendwie ein Labyrinth, in dem die sich verirrt haben in Ash? Nein?
Boah, machst du jetzt deine eigene Überleitung, deinen eigenen Beitrag?
Ja, ich dachte, das soll ich gerade machen.
der soll nur die Fresse halten und nicht diesen Scheiß singen.
Ach diesen so, Schmutz. Na gut, aber, aber das habe ich damit ja jetzt auch erreicht.
Na gut.
Denn, also ich komme jetzt auf jeden Fall zu einem Film, wo ein Labyrinth eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das ist wieder einer dieser magischen Momente, wo ich irgendwie auf Prime einen Film gefunden habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie der auf einmal da war und warum ich den gesehen habe. Aber ich habe da so ein bisschen durchgescrollt und auf einmal habe ich dann so gelesen, Dave Made a Maze. Also ich finde allein schon, der Titel ist geil. Und dann habe ich halt die ersten Bilder davon gesehen und habe die Story gelesen und dachte so, das klingt übelst cool. Also die Story ist passt eigentlich auch auf eine Briefmarke, aber was dann daraus gemacht wurde, ist halt wirklich, wirklich, wirklich super. Also ein Mädel kommt nach Hause, war das Wochenende nicht da, der Freund war allein in der Wohnung und was hat er gemacht? Er hat im Wohnzimmer ein Papplabyrinth gebaut und steckt da drin fest. Er hat sich also in dem Labyrinth, das er aufgebaut hat, was 5 Quadratmeter groß ist, verirrt. Und da kommt jetzt auch schon so dieser große What the fuck Faktor rein. Das Ding ist halt innen drin riesig. Ja, und sie glaubt ihm natürlich erstmal nicht und will das einfach abreißen, aber er so, nein, du darfst das nicht abreißen. Und dann gibt's irgendwie so ein paar vorgeschobene Gründe, warum sie das jetzt nicht machen darf. Und dann holt sie irgendwie noch ein paar Leute ran und irgendwie in der nächsten Szene steht ein Dokumentationsteam da, also einer mit Kamera und ein Regisseur. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist auch völlig egal. Die gehen auf jeden Fall dann mit rein, mit ein paar Leuten und dann ist das eine Rettungsmission. Also die suchen ihn dort in diesem Labyrinth. Und das Ding ist ein absoluter Low-Budget-Film. Ich habe mal geschaut, es gibt, also die meisten Quellen sagen, der hat 500.000 gekostet. Ein paar sagen auch deutlich weniger. Was halt geil ist, dass diese Räume, die dort hatten, also die hatten nur 2 Räume, in denen die das gedreht haben. Und die haben immer einen Raum dekoriert, haben da drin gedreht und währenddessen hat schon das Team an dem nächsten Raum wieder gearbeitet. Und wenn man sieht, wie viele Räume die hier gebastelt haben mit Pappe, die sie aus dem Müll geholt haben, also das ist praktisch recycelte Pappe, das ist nichts gekauft, das haben die irgendwo hergeholt, haben das benutzt und am Ende wurde es auch dem Wertstoffkreislauf wieder hinzugefügt. Also auch noch sehr nachhaltig produziert sozusagen. Was die hier an Liebe reingesteckt haben, an abgefahrenen Ideen, das ist so schön zu sehen. Und ich finde, der Film, der trieft halt aus jeder Pore einfach Liebe zum Film. Ja, hatte jemand eine Idee, hatte aber keine Kohle und es wurde halt trotzdem umgesetzt. Und das Ganze auch noch schauspielerisch völlig okay, solide. Für einen B-Movie habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen. Es gibt auch Gags, die immer mal wieder sitzen. Das ist insgesamt sicherlich kein absolut überragender Film. Aber der ist kurzweilig, der macht Spaß und der lebt halt von den abgefahrenen Einfällen. Und ich sag mal so, ohne zu viel zu spoilern, wie fantasievoll hier die Kills umgesetzt werden, das ist herrlich. Das ist absolut herrlich. Also der hat nicht nur ein Labyrinth gebaut, sondern auch noch Fallen und ein Monster, was in dem Labyrinth umhergeht, also es ist wirklich, es ist herrlich. Da geht 1,5 Stunden. Ich hatte absolut meinen Spaß und kann einfach jedem Filmfan, jedem Low-Budget-Fan und einfach jeden, der sich jetzt davon angesprochen fühlt, den nur empfehlen. Den gibt's auf Prime gerade im Abo. Dave Made a Maze. Super. Absolut super.
Ich habe parallel den Trailer geguckt, das ist so wild. Es ist einfach nur so wild, was da alles für komische Räume sind und diese Fallen, die du angesprochen hast. Also
der Anfang klang wie so ein
Klettereffekte, sieht man auch.
Ja, also wenn das Ganze ein bisschen düsterer und so eher so richtig abgefuckt gemacht oder gedreht geworden wäre, dann wäre das ein Tool-Video geworden. Aber das ist eher tatsächlich ein recht einfach und gut zu konsumierender Film.
Erinnert mich so ein bisschen an Beyond the Infinite 2 Minutes. So von, du hast eine geile, genau, kreative Idee, kein Geld, aber du machst dann so einen knackigen, kurzen Experimentalfilm drauf. Also von daher, cool, wie auch immer du das gefunden hast.
Ja,
Pet.
Also ich freue mich immer wieder, wenn ich so eine Filme dann irgendwie mal zwischen diesen ganzen High-Budget-Filmen sehe, wo man sich dann halt auch immer denkt, da steckt überhaupt gar keine Liebe mehr drin. Hier ist das voll der Fall, so auch wie bei den du gerade angesprochen hast, Two Minutes Beyond the Infinity, was weiß ich. Und dann auch natürlich One Cut of Primer. The Dead, wo ich ja auch absolut einfach nur Liebe für hatte. Also
The Working Man,
da fällt der auch
nicht
mit rein.
Zu vergessen. Genau. So, wo auch Liebe drin steckt, ist Nicole Kidman. Bam!
Bam! Okay. Ich komme euch noch mit richtig schwerer Kost hier so zum Schluss. Ein Schwergewicht sicherlich der Autobahn, die wir heute schon mal betreten haben. Also A24, der Film Baby Girl, der im Wesentlichen wirklich aus den beiden Darstellern Nicole Kidman auf der einen Seite und Harry Dickinson auf der anderen Seite besteht. Und wir haben es hier schon, es ist ein Erotik-Thriller, der ganz viel mit Machtverhältnissen spielt. Wir haben nämlich die von Nicole Kidman gespielte Romy, ist CEO eines Unternehmens, die, ich sag mal, innovativ im Bereich Logistik unterwegs sind, die halt Systeme entwickelt haben für automatisierte Lagerhaltung mittels Robotik und ähnlichen Geschichten. Die sind also auch schon ziemlich groß. Die hat im Prinzip ja auch, die rennt von einem Public Relations Termin zum nächsten, muss da mal Interviews geben, muss da mal irgendwelche Trainee-Programme sich hinstellen, da eine Rede halten und so weiter und so fort. Und es gibt halt einen Tag, wo dann verschiedene Praktikanten in dem Büro dort anfangen. Einer davon eben Samuel, gespielt von Harry Dickinson. Und sie wird eben weil das System, das Unternehmen fährt gerade so eine Kampagne, wo die so ein bisschen nahbarer und integrativer erscheinen wollen. Dann wird sie halt mit auf die Liste des Trainee-Programms geschrieben. Und sie sieht halt schon am Anfang den jungen Samuel, der irgendwie sehr, sehr anders ist als alle anderen, schon irgendwie so ein bisschen, ja, auch gar keine Berührungsängste mit diesen riesen Machtgefälle hat. Im Gegenteil, er behandelt sie halt schon ein bisschen frech. Und die steht eben auf dieser Mentorenliste und im Mentorenprogramm bekommt er halt sie und hat dann immer mal so kleine Meetings mit ihr und dann kommen die sich halt eben näher. Denn die Romy hat halt auch irgendwie so ein Problem mit ihrer eigenen Sexualität. Wir erfahren auch, dass das so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit zusammenhängt. Sie ist irgendwie in so einer sektenartigen Kommune aufgewachsen, auch alles ein bisschen seltsam ist. Wir erfahren da aber sehr, sehr wenig bis gar nichts drüber. Und der Film beginnt auch mit ihr, wie sie mit ihrem Ehemann, gespielt von Antonio Banderas, Sex hat und direkt nach dem Höhepunkt aus dem Bett aufsteht. Wir denken eigentlich, das ist irgendwie ein sehr, sehr intimer, leidenschaftlicher Akt gewesen, aber sie geht dann halt ganz schnell in ein anderes Zimmer, macht sich ein Porno an und befriedigt sich halt zum Höhepunkt selber. So. Und wir merken dann eben, dass sie eben auf sexueller Ebene mit ihrem Mann, mit dem sie auch zwei Kinder hat, halt irgendwie überhaupt nicht zurechtkommt und auch eben nicht zum Höhepunkt kommt. Und die verliert sich dann immer mehr in dieser Affäre dann, die sie dann irgendwann beginnt mit diesen jungen Praktikanten. Das ist die Handlung des Films und der ist auch ein bisschen länger, als er sein müsste. Der geht auch so an die 2 Stunden. Und wir sehen halt eine immer krasser werdende Abfolge von verschiedenen Machtsituationen, die zwischen diesen beiden entstehen. Denn im wahren Leben ist sie ja eben als CEO von diesen Riesenunternehmen eine absolute Powerfrau, die alles in der Hand hat und mit diesen unbedeutenden kleinen Praktikanten, da ist sie halt wirklich wortwörtlich klein mit Hut, weil der Typ ihr halt komplette Ansagen macht und sofort dieses Machtverhältnis übernimmt. Der hat sie halt wirklich komplett in der Hand, kann sie erniedrigen, kann alles mit ihr machen und sie lässt auch alles mit sich machen, ist förmlich halt süchtig danach. Und das ist halt wirklich eindringlich dargestellt in allen möglichen Facetten, die dann natürlich sich so weit eben zuspitzen, dass natürlich auch ihr Privatleben dann eben entsprechend droht, zerstört zu werden, inklusive ihrer ganzen Existenz, weil er natürlich in der Hand hat, sie halt komplett zu zerstören mit dem Wissen darüber, dass sie halt eine Affäre zusammen haben. Und das Interessante ist, dass halt über weite Strecken des Films der halt wirklich sehr, sehr dominant ist und dann aber auch irgendwann seine Fassade so anfängt zu bröckeln und er auch so eine unter dieser wahnsinnig dominanten toxischen Männlichkeit auch noch so eine ganz zerbrechliche feminine Seite hat, die die dann irgendwie da nochmal eine neue Dynamik reinbringt. Das ist, wie gesagt, schon eine Aneinanderreihung von verschiedenen Szenen, die sich irgendwie ähneln, im Detail dann aber irgendwie doch nicht und auch immer so eine kleine Facette nochmal mit hinzukommt. Fühlt sich trotzdem unterm Strich ein bisschen lang an und ein bisschen, dass man vielleicht hätte kürzen können, aber der Kern, worum es geht, um dieses Verhältnis zwischen diesen beiden und wie sich das vom beruflichen Ich in die private Ebene und dann nochmal in die sexuelle Ebene so ganz unterschiedlich eine Person sein kann, das wird hier halt schon wirklich gut rausgearbeitet. Und ich finde Harry Dickinson absolut überragend. Der ist wahnsinnig gut. Ich mochte den schon bei Triangle of Sadness total gerne, aber der ist hier bockstark. Nicole Kidman, wissen wir auch, dass die was kann, wenn die gute Figuren geschrieben kriegt. Hat sie hier auch, die spielt auch wahnsinnig gut. Also die Schauspieler sind hier das absolute Highlight des Films, weil das kaufst du halt allen total ab. Was ein bisschen schwierig ist, dieses etwas seltsame, sehr, sehr unkonventionelle Sexfetisch-Ding, was hier immer mal ausgelebt wird, das wirkt halt an manchen Stellen manchmal so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil es halt wirklich so eine krasse Machtgefälle-Situation darstellt. Also es gibt dann so Spielchen, wo sie halt wie so ein Hund vor ihm rumkriechen muss und ihm aus der Hand fressen und so. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen albern, aber es ist nie so, dass ich es dann lächerlich fand, sondern ich habe dann schon verstanden, wo der Film damit hin will und was er mir zeigen will, und das funktioniert auch. Das ist auf jeden Fall keine leichte Kost, es ist ein relativ harter Erotik-Thriller, der tief in die Psyche von den Leuten geht, und du siehst denen auch dabei zu und siehst, dass das irgendwie denen auch damit nicht so richtig gut geht. Also es ist schon interessant, hätte man hier und da kürzen können, trotzdem fand ich ihn echt gut. Baby Girl, kann man sich reinziehen.
Also das ist echt schwierig bei dem Film, ich druck's da auch immer so rum. Ich hatte auch gesehen, dass der im Angebot war, glaube ich, ne?
Ja,
und glaub schon. Die Thematik ist irgendwie so auserzählt. Es gibt sehr viele Themen, die das für mich behandeln. Jetzt hast du die psychologische Ebene. Also wenn es ein Eyes Wide Shut ist, auch mit Nicole Kidman, muss ich gerade dran denken, der für mich im Prinzip da schon alles in diesem Macht-Dominanz-Sex-Gefälle so erzählt. Und das klingt jetzt alles so sehr bekannt.
Den habe ich halt nie gesehen, deswegen kann ich da leider die Parallelen nicht ziehen, aber
glaube ich dir. Dann nimm dich mal vor der nächsten Hausaufgabenfolge nach. Der würde dir aber wahrscheinlich sogar wirklich gefallen. Und da knistert es halt wirklich, weil Tom Cruise und Nicole Kidman da auch wirklich ja zusammen waren und dass man entsprechend auch so filmen konnte. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, Harry Dickinson hat auf jeden Fall einen Lauf. Ne? Der spielt ja John Lennon bald. Wenn der das hier gut macht, ist das vielleicht der unique selling point. Ich weiß nicht, wie es Steven geht. Aber nicht der Erotik-Film-Fan.
Nee, ist überhaupt nicht mein Genre.
Du hättest jetzt einfach sagen müssen, nee, nein, dann Pornos.
Ja, also wenn es hier richtig, also dann...
Mit so viel Dialog.
Also sagen wir mal so, dass der Film halt die sexuellen Aktivitäten, die stattfinden, halt so darstellt, dass man wirklich dabei so denkt, aha, so richtig schön ist das alles nicht. Das, dann macht er schon, glaube ich, auch irgendwie was richtig oder was ganz falsch. Ich weiß es nicht genau.
Erstmal ja, Antichrist also, gucken zum geil werden, genau.
Also,
dieser Film hat mich gebrochen.
Das ist gar nicht mein Genre. Das Namen CCL, das Einzige, was mich an dem Film anspricht, ist halt die schauspielerische Leistung, von der ich auch schon vor deinem Review ja wusste, dass das über allen erhaben ist. Aber das ist mir dann halt auch wieder zu wenig. Also da muss mich dann irgendwie doch mehr locken. Also wenn jetzt zum Beispiel Sandro wieder mit irgendeinem coolen Horrorfilm ankommt und sagt, der macht irgendwie was ganz anders und ist irgendwie, dann lockt mich das mehr, als jetzt hier einfach nur eine schauspielerisch gute Leistung zu sehen in einer Story, die mich überhaupt nicht tangiert. Also das ist so ein bisschen problematisch für mich.
Du hast natürlich auch recht, weil das muss man schon sagen, ne, der Film konzentriert sich im Wesentlichen ja wirklich nur auf die beiden. Alles, was so drumrum ist, ist wahnsinnig am Rande. Also es gibt auch keine so richtigen großen Handlungen, die da abseits dessen passieren. Es geht im Prinzip wirklich nur darum, wie sie halt ihren Mann mit diesem jungen Kerl dort betrügt und sich das halt vor allen Dingen auf dieser Machtgefällen-Ebene immer mehr zuspitzt, und das ist dann aber auch alles im Film. Und dann geht's mal immer so ein bisschen hin und her, und ich verrate allen alles und dies und das, und das mehr ist es halt auch nicht. Also es ist halt dann wirklich nur interessant, dem dann dabei zuzugucken, wie das schauspielerisch und psychologisch halt wahnsinnig gut umgesetzt ist, aber es ist halt eben handlungsmäßig nicht mehr als das.
Kennt ihr noch den Film Untreu mit Richard Gere und Diane Lane? Anfang 2000er, glaube ich. Habe ich, das war nee, auch so Richard Gere dann, ich glaube, sie geht, ach, wie hieß denn der? Olivier Martinez, glaube ich, war das, mit dem ins Bett, so eine ältere Frau, und dann, oh, also so, das war so der letzte Erotik-Thriller, glaube ich, dann war die, das war ja die Ära in den 90ern, und dann irgendwie war das so ein bisschen der Abgesang. Den fand ich damals ziemlich cool, aber auch da, dann gab es ja zwischendurch mal diesen mit Ana de Armas und Ben Affleck, wo die kurzzeitig ein Paar waren und gesagt, oh, die sind zusammen, lass die mal knattern und eine Kamera draufhalten, haben wir einen Erotik-Thriller. Und der war ja auch nicht so geil. Also es ist ein schwieriges Genre irgendwie. Dann lieber 50 Shades of Grey, ne? Sind wir uns einig.
Tja, dann nicht.
Ey, das war mal eine sehr weirde Folge, Jungs.
Ja, wirklich.
Das ist wirklich eine crazy.
Sehr spezielle Filmauswahl dieses Mal.
Sagen wir mal so, alles, was wo man sagen würde, war richtig gut, sind aber auch wirklich weirde, anstrengende Sachen.
Stimmt, ja.
Ja.
Ja. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich gehe dann direkt mal, weiß ich, Screamboat schauen, und danach mache ich dann das Doppelfeature mit Sandro, mit ein kleiner Gefallen und nur noch ein kleiner Gefallen, und dann ist der Tag aber auch schon vorbei.
Ich nehme dich beim Wort.
Ja, und in diesem Sinne, tschüss, ciao
und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Sagt noch jemand was? Oder?